Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit dem ersten Mondo-Film in der Geschichte von Lukas. Wir reden über Gesichter des Todes von John Alan Schwartz.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, ich freue mich wie immer, dir gegenüber zu sitzen zu einer weiteren Folge. Lukas, heute mit dem Film Faces of Death, der Originaltitel. Zu Deutsch Gesichter des Todes. Man hat das Ganze wortwörtlich übersetzt, hat man sich nicht so schwer gemacht wie mit einigen anderen Titeln, die so aus Italien oder den USA kamen zu der Zeit. Aus dem Jahr 1978.
Richtig, genau. Von John Alan Schwartz oder Swartz oder irgendwie so spricht man den aus, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ehrlich gesagt, hat den Film allerdings unter einem Pseudonym gedreht, mit dem Namen Conan Le Silair, auch da kein Gewehr auf richtige Aussprache. Aber bevor wir uns Gesichter des Todes widmen, Lukas, was hast du denn zuletzt so gesehen? Beziehungsweise ich fange eigentlich mal an, am besten, weil bei mir geht es relativ schnell. Ich habe insgesamt 5 Filme tatsächlich gesehen, sehr, sehr viel. Aber ich kann zu keinem davon was sagen, weil das alles in meine Vorbereitung auf den Jahresrückblick einzahlt. Ich habe sehr, sehr viel gesehen, sehr, sehr viel Gutes gesehen und habe die letzten Male immer so gesagt, ja, ich bin mit meiner Liste fürs Jahresende, die ich aktuell habe, nicht so 100% zufrieden. Mittlerweile bin ich's. Mittlerweile ist das so eine der besten Listen, die ich bis jetzt so hatte überhaupt.
5 Filme aus dem Jahr 2025. Ja. Das bedeutet, du warst im Kino?
Ich war zum Teil im Kino, zum Teil habe ich die Sachen im Stream nachgeholt, ja. Aber das wirst du alles im Jahresrückblick erfahren. Und ich habe aber noch einen Kinobesuch auf jeden Fall vor mir. Auch da werde ich jetzt nichts dazu sagen, weil nach dem, was ich von der Regisseurin, das kann ich sagen, bisher so gesehen habe, besteht eine relativ hohe Möglichkeit, dass dieser Film eventuell auch auftaucht. So forsch bin ich einfach mal. Aber auch ansonsten sehr, sehr viel Tolles gesehen. Freue mich sehr auf den Jahresrückblick jetzt schon, das kann ich sagen. Es wird sehr toll.
Freut mich. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich war zwar im Kino und meine Liste ist auch schon lang, aber ich muss jetzt mal so langsam ins Gucken kommen. Da gereichen aber zumeist die Weihnachtsferien. Ja? Also das wird bei mir immer so mein Jahresrückblick oder mein Jahreserstblick. Auch wenn ich schon einiges gesehen habe, das muss man dann eh nochmal gucken und so weiter, weil was jetzt irgendwie im März oder April war, ist doch schon eine ganze Ecke her, und um da irgendwie ein profundes Urteil zu veräußern, muss man das Ganze irgendwie dann schon nochmal intensiv und kurz getaktet hintereinander sehen und sein kleines Filmfestival hier veranstalten. Genau, aber ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel gesehen. War ein bisschen stressig, auch mal ein bisschen kränklich gewesen, aber einen Film möchte ich gerne mit euch teilen, das ist der Film Host. Host gibt es, ich glaube, frei verfügbar im Streaming bei Prime, nur als Tipp, keine Werbung. Und das ist ein sogenannter Screenlife-Film. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 2016, gehört also damit zu den eher jüngeren Vertretern des Desktop-Films, des Desktop-Movies. Ein Film, der also eben nur eine Desktop-Ansicht eines Handys oder eines Tablets oder eines Laptops zeigt und darüber eben funktioniert und das eben als Bühne nutzt, ja, diesen Desktop. Und in diesem Film ist es so, dass hier ein Laptop-Desktop genutzt wird oder verschiedene Programme, Software, die auf dem Laptop benutzt wird. Zumeist ist es eben hier Zoom und es findet ein Zoom-Meeting statt zwischen, es schwankt immer mal zwischen 2 bis 8 Personen, würde ich jetzt sagen. Und es geht darum, dass man über Zoom während Corona, das macht überhaupt keinen Sinn mit 2016, vielleicht verwechsle ich das auch gerade mit Unfriend. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, aber ich glaube, Corona war das Motiv des Zoom-Calls. Vielleicht irre ich mich da auch. Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, ob es das Jahr oder das Motiv ist. Aber man trifft sich und möchte über Zoom eine Seance abhalten und mit einer verstorbenen Eminenz, mit einer verstorbenen Person sprechen, die sich dann eben als ja, reinkarnierte Eminenz in irgendwelchen Gegenständen in Person oder als Geist zeigen soll. Und dafür kontaktiert man ein Medium, die ist auch, macht aus einen ganz netten Eindruck, nimmt an den Zoom-Meeting teil und die Freundinnen sitzen da wie ums Lagerfeuer oder wie an so einem Seance-Tisch, an so einem Happening am Tisch, und es halten sich quasi alle gedanklich so an den Händen, wie man das aus verschiedenen paranormalen Filmen kennt oder Filmen, die sich mit Dämonologie beschäftigen und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch einige Vertreter. Aber hier ist das eher Found-Footage-mäßig mithilfe dieser Desktop-Ansicht. Und natürlich, man erwartet es, man weiß es, es wird was passieren. Dieses Medium, diese ältere Frau, die das Ganze anleitet, die gar keinen unseriösen oder irgendwie verschrobenen Eindruck macht, die hat aus technischen Schwierigkeiten den Kontakt zu diesem Zoom-Call verloren. Aber man hat schon irgendeinen Fehler innerhalb dieses Rituals begangen. Und dieser Fehler muss jetzt ohne diese weise, erfahrene, als Medium geltende Frau irgendwie zu Ende geführt werden, weil irgendwas passiert ist. Irgendwie hat man einen Fehler gemacht. Man hat irgendwie einen Spaß gemacht und das hätte man nicht machen dürfen, weil jetzt öffnet man irgendwie die Tür für irgendetwas, was man nicht definieren kann, was man gar nicht greifen kann, was nie menschlich war, also ein Dämon. Und der kann jetzt irgendwie jede Facette annehmen, die irgendwie physisch ist. Der kann also ein Möbelstück sein, der kann ein Mensch sein, der kann ein Geist sein, der kann quasi jede Form annehmen, die man sich erdenken kann. Und das passiert dann auch eben in diesen verschiedenen Räumen, in diesen verschiedenen Kinderzimmern. Ich nenne es einfach mal Kinderzimmer, weil das meistens junge Mädchen sind, die noch in den USA bei ihren Eltern wohnen. Und ja, die werden dann eben heimgesucht. Und das springt dann immer mal von dem Raum zu dem Raum. Und dann ist mal die weg. Und hier spukt es mal und da spukt es mal. Letztlich kommen, ich glaube, alle zu Tode. Ja, jetzt habe ich, das habe ich euch schon jetzt komplett vorweggenommen. Aber man kann sich schon denken. Ist aber ein sehr kurzer Film, geht 54 Minuten. Da bin ich mir wiederum sicher. Und ist auch in seiner Darstellung ziemlich drastisch. Also wir haben es hier wirklich mit Schauwerten zu tun, die sehr intensiv sind. Man kennt alles. Natürlich hat man schon alles irgendwie an diesen Tropen gesehen und man weiß genau, auf was man sich einlässt, wenn man im Jahr 2025 diesen Film schauen wird. Aber ich sag mal, die Schlagzahl und die Intensität ist hier wirklich nochmal auf einem besonderen Level, dass ich diesen Film jetzt eben euch empfehle und hervorheben möchte, zumal er, wie gesagt, auch nur 54 Minuten geht, eine eher ungewöhnliche, unkonventionelle Lauflänge hat. Aber das vollkommen reicht. Und ich glaube, vielleicht ist es nur Kommerz, aber ich glaube, das ist der Film gewesen, zumindest ist das so am Rumoren oder ist das so im Sound, wenn man über den Film irgendwie recherchiert oder was hört, dass dort der höchste Puls oder die höchsten Pulsspitzen bei den Zuschauern gemessen wurden. ja, na, man wirbt ja immer damit, das war glaube ich auch bei Paranormal Activity, dass dort in den USA Kinos, da ja, sind so viele Leute bewusstlos geworden vor Schreck und hier ist es, hier macht man das halt, diesen USP am Puls der Zuschauer fest, dass der halt sehr, sehr in die Höhe schnellt und das oft und so weiter und das ist ein sehr aufregender, aufreibender und verstörender Film ist.
Ich habe glaube ich zum Ende unserer letzten Folge auch vom Cover von Gesichter des Todes vorgelesen und da stand ja auch irgendwas mit der krasseste Film, den sie jemals sehen werden oder sowas, also das scheint im Horrorbereich so, so ein gewisses, also einem gewissen Muster zu folgen, sagen wir es mal so. Ja. Wie bist du drauf gekommen auf Host?
André Hecker hatte diesen Film bei Instagram empfohlen. Der hat jetzt ein Format ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ganz neu ist oder ob es das schon eine Weile gibt. Da stellt er immer mal so Streaming-Tipps vor. Eben auch aus dem Horrorbereich. Und da diese Person durchaus ein profundes, großes Wissen im Horrorbereich hat, damit auch wunderbar sozialisiert ist und sich auskennt und sich eben im Genre da auch intensiv bewegt, auch einen eigenen Podcast hat, der viele Horrorfilme behandelt, dachte ich mir, ach Mensch, hier guckst du doch mal nach, wenn der ohnehin schon im Streaming verfügbar ist, du dich da nicht irgendwie krumm machen musst, dass du noch an den rankommst. Dann guckst du dir den an. 54 Minuten habe ich mir auf dem Tablet, wie sich das gehört für heutige Verhältnisse, im Bett angeschaut, alles aus und so weiter. Wirklich nur Augen aufs Tablet, AirPods rein. Und es war eine coole Erfahrung, muss man sagen. Also hat Spaß gemacht. War einfach, war simpel, war profan und irgendwie auch ein bisschen belanglos. Aber für den Moment hat das einfach gewirkt.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt keine große kritische Auseinandersetzung mit, keine Ahnung, Zoom-Meetings, dem Leben des Menschen im digitalen Zeitalter oder sowas. Also
Ist ein Guilty Pleasure.
Okay.
Ja, guckt man alleine im Bett, möchte man jetzt nicht irgendwie seinen Freunden zeigen, seiner Familie zeigen, weil der Film so toll ist und man sich damit als Cineast auszeichnen kann. Für so einen lauen Abend ist das sicherlich auch gut geeignet. Wie gesagt, die Lauflänge ist halt super für irgendwelche kurzen oder kurzweiligen kleinen Formate. Ja. Hat Spaß gemacht.
Okay, alles klar. Host, genau, von Regisseur.
Hast ach, du liebe Zeit.
Okay, alles klar. Nee, dann guckt einfach Host, findet ihr irgendwo.
Das findet ihr, Host, Screenlife-Film, und dann findet man das ganz sicher.
Okay, ja. Alles klar. Ja, gut, dann kommen wir zum Film, den wir heute besprechen wollen. Gesichter des Todes. Du hattest den Film ausgesucht, hast mir eine Blu-ray mitgegeben aus der Classic Cult Collection von DigiDreams Studios. Eine ungeschnittene Version, muss man dazu sagen, die im Jahr 2023 erschienen ist. Den Film gibt es meines Wissens auch noch gar nicht so lange ungeschnitten öffentlich zugänglich hier in Deutschland. Der war relativ lange indiziert, aber gibt es jetzt mittlerweile seit 2 Jahren relativ frei verfügbar. Und hast mir auch den Gefallen getan mit diesem Film zu schenken tatsächlich, weil du ihn mehrmals hast bei dir zu Hause oder zweimal jetzt hast, jetzt nur noch einmal hast sozusagen.
Was für dich reicht.
Ja, von daher vielen lieben Dank. Ich habe den gerne in meine Sammlung aufgenommen, auch weil meine persönliche Filmsammlung noch nicht wirklich so einen Film dieser Art hat, einen sogenannten Mondo-Film, wenn man so will. Und von daher habe ich jetzt sowas auch in der Sammlung. Wir sprechen gleich mal darüber, wie mir das denn so gefallen hat. Ja, danke schön. Wie mir das so gefallen hat. Und genau, aber du kannst uns ja erstmal sagen, worum es geht in Gesichter des Todes.
Ja. Ich habe hier gerade die Edition vor mir liegen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, bevor ich zur Handlung komme, zum Besten geben, was bei mir auf der Edition steht. Hier steht nämlich: Dies ist ein einmaliger Film, der die gesamte Menschheit schockieren wird. Denn der Tod ist hier nicht gestellt, sondern Realität.
Ich glaube, das ist der gleiche Satz, der bei mir auch drauf steht, weil ich mir, also ungefähr so die Worte habe ich auch in Erinnerung, aber ja, okay. Kein gestellter Tod also, dem
ja,
wir hier
nein, sehen. Natürlich nicht. Wir kommen zur Handlung. Wir werden eingeführt vom Pathologen Dr. Francis B. Gross, heißt der gute Mann, glaube ich, der selbst praktizierender Pathologe ist, sich zum Zeitpunkt seines Erzählens in seiner Praxis befindet. Und der eine Erkundung der vielen Gesichter des Todes ankündigt. Seine eigene Erkundung, seine eigene Erfahrung, seine eigene Beschäftigung mit dem Thema Tod möchte er mit seinen Dokumenten, mit seinen verschiedenen Episoden eben belegen und einfach auch mal einführen, thematisieren. Und er kündigt das an. Er hat dafür eine jahrzehntelange Faszination gehegt, hat sich dem Ganzen auch schon einer Doktorarbeit gewidmet und möchte nun dieses Manifest eröffnen und möchte es der Außenwelt zugänglich machen. Und nach dieser kurzen Einführung kommentiert er fortan eine Art kompiliertes Bildmaterial zu seiner Reise durch die verschiedenen Gesichter des Todes. Ja, und dann sehen wir einen, ich würde jetzt erstmal sagen, ungeordneten Zusammenschnitt verschiedenster Sequenzen, die um das Thema Tod kreisen. In Bezug auf, am Anfang haben wir es beispielsweise mit einem Blick auf die Natur zu tun und den Kreislauf des Lebens und der Vergänglichkeit. Wir kommen dann aber auch zur Lebensmittelproduktion von einfacheren, eher aus westlichen Köpfen unzivilisierten indigenen Völkern, wie die mit tierischem Leben umgehen. Parallel dazu, wie wir mit tierischem Leben umgehen, welche alltäglichen Risiken es für Menschen in urbanisierten Raum gibt, was unerwartete Unglücke und letztlich auch den Tod betrifft. Wir haben es auch mit der Medizin zu tun, wie diese eben versucht, das Leben zu retten, aber eben auch an ihre Grenzen kommt. Wir haben es mit auch forensischen Abläufen zu tun, mit der Kriminologie, wie dort eben gearbeitet wird und wie dort mit dem Tod und mit dem toten Mensch, mit dem toten Körper umgegangen wird. Wir haben es mit kulturellen Ritualen zu tun, mit Kriminalität, mit juristischen Reaktionen und juristischen Untersuchungen, mit der psychologischen Wirkung des Todes auf den Menschen, mit der Beschäftigung des Todes in verschiedensten Kulturkreisen und verschiedensten Lebensphasen und Lagen. Also ein buntes Potpourri, das immer als Statement hat, dass der Tod eben allgegenwärtig ist. Keiner spricht darüber. Das kommt am Ende als so kleine Essenz von Dr. B. Gross auch so ein bisschen raus. Was man, also schon mal als kleine Fußnote vorwegnehmen kann, dass es ein eher dokumentarisch angelegter Film ist. Der Film möchte ein Dokument sein, der Film möchte etwas dokumentieren in aller Objektivität. Ich glaube, das möchte er zumindest postulieren und bezeugen. Und das ganze Ding stoppt immer beim Tod. Das Sterben ist in diesem Film das Endprodukt. Es geht nicht darüber hinaus, er thematisiert nicht, was danach kommt, wird nicht irgendwie spirituell, kulturell oder noch existenziell, sondern der Tod wird hier wirklich als Ende begriffen. Das ist jetzt schon eine Aussage, das ist jetzt schon ein Kommentar, aber so, sage ich mal, als kleine Abrundung dieses bunten Sammelsuriums an Kuriositäten, ist das vielleicht erstmal als Einführung in das, was wir jetzt besprechen und was sich hier Gesichter des Todes und Film nennt, denke ich erstmal eine ganz gute Basis.
Aus seiner Erklärung kommt ja auch schon so ein bisschen raus, wie der Film strukturiert ist, kann man sagen. Also es gibt so eine Einleitung, wenn man so will, oder eigentlich müssen wir noch nicht mal bei der Einleitung anfangen, sondern es gibt eigentlich davor etwas und das sind diese Anfangscredits so, ne? Da sehen wir im Prinzip so ein paar Obduktionsszenen, ne? Wir sehen Ärzte, wie sie an verschiedenen Leichen rumdoktoren und währenddessen werden die Credits eingespielt, also wer Kameramann ist, wer Regisseur ist und so weiter. Und das wird uns immer, also wir hören einen Klavierton, so einen schrillen Ton, ne? Und bekommen dann sozusagen mit diesem Ton dann so also ein bisschen Mickey Mousing-mäßig dann immer den Namen des jeweiligen Produktionsdepartments irgendwie mit, ne? Das heißt, auch in roter Schrift, muss man dazu sagen, ne? Das heißt, es wird gleich zu Beginn irgendwie schon transportiert, schlimm und gefährlich und blutig und gewalttätig und sowas, ne? Also es wird schon, wir werden schon direkt so ein bisschen gesettet. Entschuldigung. Für das, was uns im Verlauf dieses Films erwartet und bekommen dann eigentlich so eine Einführung in die Rahmenhandlung. Ne? Wir sehen diesen Doktor, Francis Gross oder Gross wird er, habe ich auf Wikipedia gefunden, wird er irgendwie geschrieben, aber er wird Gross genannt im Film, also ne, bisschen komisch, wie er dann so in sein Büro reinkommt, in die Kamera schaut und uns so ein bisschen erzählt, wie er sich schon sein Leben lang mit dem Tod beschäftigt und bekommen dann, und das fand ich interessant, so eine Traumsequenz erstmal geboten. Ne? Also er erzählt uns dann, er hat immer wieder diesen Traum, in dem vor einem Brunnen ein Sarg steht, da steht dann noch so ein Typ mit einem Anzug daneben und in diesem Sarg befindet sich eine Frau, die dann zu Grabe getragen wird, ne? Und das wird so ein bisschen als Motivation etabliert, dass er sich halt eben mit dem Tod beschäftigt, ne? Das ist dann auch offensichtlich so der erste Punkt, wo man merkt, okay, so eine richtige Dokumentation ist das nicht, weil das sind offensichtlich inszenierte Aufnahmen, wenn man so will, ne? Und wir haben dadurch aber eigentlich die Etablierung von so einer Art Hauptfigur, die uns durch diesen Film so ein bisschen begleitet, wenn man so will. Ne? Und ansonsten bekommen wir von diesem Doktor auf der Bildebene gar nicht mehr so viel mit im Verlaufe des Films. Er kommentiert das Ganze auf der Tonebene immer so ein bisschen, ne? Und erzählt uns teilweise, was so seine Emotionen waren, als er diese verschiedenen Stationen halt abgepasst hat oder das Material gesehen hat zumindest. Ne? Also wie schlimm das alles ist, wie abartig er bestimmte Situationen fand. Und genau, dann hangelt sich dieser Film im Prinzip von einem Affektbild zum nächsten, wenn man so will, lang. Ne? Also wir bekommen, wie du schon gesagt hast, verschiedene relativ unstrukturierte Situationen mit, die ja zum Teil die Schlachtung von Tieren zeigen, die zum Teil das Ergebnis oder die Ergebnisse von verschiedenen Unfällen uns präsentieren. Es gibt dann noch ein paar andere Aufnahmen. Zum Beispiel sehen wir die anscheinend die Ermordung eines Politikers live auf einer Bühne. Wir sehen, wie ein Mann von einem Alligatoren zerfetzt wird. Wir sehen, wie ein Mann Opfer eines Bärenangriffs wird. Es gibt auch zum Beispiel Höhlenerkunder, die in ihrer Freizeit eben eine Höhle erkunden wollten und dabei ist einer gestürzt und wir sehen dann das Ergebnis dieses Sturzes und so, ne? Und das wird uns alles garniert mit relativ krassen Aufnahmen von Leichenteilen zum Beispiel, von Gedärmen, von Blut und zum Teil sind diese Szenen natürlich auch dann sehr inszeniert und so, da können wir dann drüber sprechen. Und dann bekommen wir am Ende nochmal sowas wie eine Art Epilog, also das, in dem uns dieser Doktor dann nochmal zusammenfasst, was so seine finalen Gedanken dazu sind, um das mal so zu sagen. Und das ist so ein Punkt, wo ich so ein bisschen widersprechen wollte, dieser Aussage, die du zwischenzeitlich getätigt hast, mit diesem, dass der Tod der Endpunkt ist. Weil es gibt ja am Ende so diesen einen Moment, wo wir diese eine Szene, in der ein Mann mit seiner verstorbenen Frau reden möchte über ein Medium und dann bekommen wir das so ein bisschen auserzählt und so und dann sagt Gross, das ist glaube ich die letzte Szene tatsächlich und dann haben wir diesen Epilog eben und dann sagt Gross, irgendwie tatsächlich so ein Satz wie, dass das Leben oder dass der Tod nicht der Endpunkt ist, sondern dass irgendwas danach irgendwie noch zu kommen scheint, weil er zeigt uns dann diese Fotos, wo dann so ein Geist zu sehen ist anscheinend, also einfach, das ist dann einfach so eine weiße Gestalt, die sich dann auf das Foto mit verirrt hat und so, ne, aber so wirklich ernsthaft ausagiert wird das eigentlich nicht, ne, sondern das ist auch eigentlich, also ich habe es auch als so eine Art Gag irgendwie nochmal wahrgenommen, dass man dann, es hat so ein bisschen was von X-Faktor, das Unfassbare, wenn man dann irgendwie noch so ein fingiertes Bild dann irgendwie sieht, ne, und ja, das ist im Endeffekt so ein bisschen die Struktur im Endeffekt von der ganzen Geschichte Und dieser Film ist ja Teil einer gewissen Bewegung, wenn man so will, ne? Oder eines bestimmten Genres, was sich im Verlaufe der 60er und 70er Jahre vor allem in Italien erstmal etabliert hat, nämlich der sogenannte Mondo-Film. Lukas, was ist denn für dich so der Mondo-Film?
Naja, ich habe ja irgendwann, das war noch vor Corona, die Mondo-Filme so ein bisschen entdeckt. Mit der Beschäftigung des italienischen Films, als ich so ein bisschen Argento, Fulci, Deodato erschlossen habe, kam dann natürlich irgendwann auch, beispielsweise wenn es um Ruggero Deodato geht, der Film Cannibal Holocaust bei mir ins Regal. Und den würde ich jetzt auch schon als Mondo-Film bezeichnen, als Exploitation-Film. Und ja, eine Gemeinsamkeit, die eigentlich diese ganzen Mondo-Filme haben, ich habe jetzt schon ein paar gesehen, ist eben dieser pseudo-dokumentarische Stil. Das sind also diese Crap-Dokus oder diese Shockumentaries, die wie eine Reportage wirken, die wie eine authentische oder wie ein authentisches Dokument wirken, das irgendetwas zeigt, was ja Extreme oder Tabus entblößt. Ja, also es werden hier wirklich häufig dann aber auch inszenierte Elemente verwendet und das Ganze dann auch mit nachgestellten Szenen oder Archivmaterial oder Stock-Footage kombiniert. Und es wird hier ja auf eine sensationelle Dramaturgie gesetzt, die schon irgendwie vorgibt zu informieren, die erklären möchte, wie hier eine Festnahme oder ein Schussgefecht zwischen Polizei und Attentäter zustande kam und wie das Ganze aufgearbeitet und dokumentiert wird und wie dann vielleicht auch eine Todesstrafe durchgeführt wird und welche rechtlichen Rahmenbedingungen da herrschen. Das Ganze wird recht profan und recht oberflächlich immer behandelt. Ja, es geht hier wirklich um eine kurze Provokation, emotionale Provokation und Schockwirkung. Und aber, wie gesagt, vorne rum eben um diesen informierenden Faktor. Wir gucken uns jetzt mal an, wenn wir jetzt bei Cannibal Holocaust sind, wie lebt denn ein indigenes Volk im Amazonas? Wenn wir jetzt uns irgendeine Episode aus Gesichter des Todes rausgreifen, schauen wir uns doch mal an, wie eine Todesstrafe, meinetwegen das Vergasen oder eben der elektrische Stuhl funktioniert. Und ja, tun mal so, als ob wir einfach dabei wären, als ob wir durch eine Ästhetik zu einer kontrollierten Rohheit, wie das eben eine Reportage oder eine Dokumentation vielleicht erzählen möchte, wie es vielleicht auch in Werner Herzog gemacht hat, der auch einige Dokumentationen gefilmt hat, denen man jetzt nicht unterstellen möchte, dass sie dem Mondo oder dem Mondo-Film angehören, der dann aber eben auch auf eine gewisse Ästhetik gesetzt hat und auf eine gewisse Dramaturgie gesetzt hat, die narrativ abbildet oder die narrativ verfolgt. So kann man das ja auch erkennen im Mondo-Film. Allerdings ist der Tiefgang in diese Thematiken hinein häufig sehr holzschnittartig. Ja, es bleibt mit einer heutigen Sicht, mit einer aufgeklärteren, vielleicht etwas bewussteren und achtsameren Herangehensweise, wie das in den 80er, 60er oder auch 70ern der Fall war, wo man den Film vielleicht noch unbedarfter zur Unterhaltung genutzt hat, als es heute der Fall ist, kann man hier meistens ja schon eine gewisse Manipulation relativ leicht enttarnen. Und ich muss hier mal ganz kurz unseren Arbeitsplatz wiederherstellen, denn die hat nicht nur eine Katze das Klo genutzt, sondern die möchte jetzt nach ihrem Klogang auch auf unserem Platz, wo die ganze Technik und unsere Manuskripte liegen.
Schön auf meine Notizen gefläht gerade.
Ja. Ja, ist nicht so schlimm. Hier liegt schon so ein süßlich fauler Geruch in der Luft. Das passt eigentlich ganz gut zu den Bildern, die bei uns jetzt so im Kopf rumschwirren, wenn wir über den Film sprechen. Ja. Aber ja, das Mondo-Genre ist wirklich ein filmischer Exot. Hatte seine Zeit, hatte seine Phase, gibt es eigentlich nicht mehr. Außer in wenigen Editionen, die halt bereits ein paar Jahre alt sind und eben die Filme selbst sind jetzt halt schon mehrere Jahrzehnte alt.
Ja. Ich habe so eine kleine These, warum es das nicht mehr gibt. Also zum einen, weil es dazu natürlich wahnsinnig viel Kritik gibt, muss man sagen. Ne? Also wir hatten ja schon gesagt, oder du hattest ja eben schon gesagt, dass es so diesen dokumentarischen Anspruch irgendwie immer transportiert. Wir haben es aber tatsächlich natürlich nicht mit Dokumentationen zu tun, sondern eher mit Pseudodokumentationen. Das merkt man auch anhand des Films, den wir heute besprechen. Ich glaube, 40% des Materials ist tatsächlich komplett frei gefilmt oder ist nur, warte mal, jetzt habe ich es ein bisschen verwechselt. Auf jeden Fall so knapp 50% des Materials ist nur, ist tatsächlich inszeniert und 50% des Materials geht auf Archivaufnahmen zurück. Ne? Also es hält sich relativ die Waage. Ich glaube, es war so eine 60-40-Mischung tatsächlich irgendwie, aber es ist tatsächlich relativ nah bei 50-50. Und wir haben es hier dann natürlich auch mit so, ja, irgendwie so einem Ansatz zu tun, der auch viel von so einer Reisereportage hat bei diesen Mondo-Filmen. Ne? Also man hat oftmals auch so diese Begegnung mit, in Anführungsstrichen, fremden Kulturen. Also wir haben so ein Team, was irgendwie in die Exotik reist sozusagen und sich das mal anguckt und dann eben sieht, wie zum Beispiel indigene Stämme oder sowas mit verschiedenen Aspekten des Lebens umgehen, wie sie mit Ernährung umgehen, und man nutzt das dann aus, um sozusagen zum Beispiel Schlachtungen von Tieren, auch die Gewalt gegen andere Tiere oder sowas zu filmen. Also wir haben es relativ häufig, das kenne ich jetzt nicht nur aus Gesichter des Todes, dass zum Beispiel Rinder dann umgebracht werden, ne, dass auch Affen umgebracht werden beispielsweise und man dann sieht, wie denen zum Beispiel der Hals abgeschnitten wird. Und das sind halt alles Sachen, die man relativ drastisch hier, relativ ungefiltert auch in diesen Filmen dann zu sehen bekommt, ne? Und es ist im Prinzip dann im Endeffekt so eine Mischung aus Reisereportage und im Endeffekt sowas wie Splatterfilm, Horrorfilm, wobei sich das ja alles dann in der Zeit dann auch erst entwickelt hat. Also, dass man diese Gewaltdarstellung im Endeffekt hat in dieser krassen Form, das ist etwas, was erst in dieser Zeit so richtig im Kommen ist, wenn man so will, und dann sich eigentlich erst im Verlaufe der nächsten Jahre dann etablieren wird, ne? Also, und das ist eben auch die These, warum ich so ein bisschen glaube, dass diese Art des Films nicht mehr so wirklich existiert, weil diese splatterigen und sehr drastischen Szenen dann einfach in den fiktionalen Horrorfilm mehr oder weniger übernommen wurden. Ne? Also wir haben das dann im Verlaufe der nächsten Jahre in sowas wie Texas Chainsaw Massacre beispielsweise. Ne? Wir haben das dann auch in weiteren Filmen. Ich musste auch ganz viel denken an Peter Jackson beispielsweise. Das ist dann natürlich noch viel, viel später. Aber auch diese krassen Einstellungen, diese sehr schrägen Kameraperspektiven und diese Arbeit auch mit Innereien, mit Blut, mit Galle, die aus dem Körper kommt und sowas. Das sind so Elemente, die findet man auch in sowas wie Braindead oder Meet the Feebles dann beispielsweise. Nicht mehr so in Herr der Ringe dann später. Aber selbst in Herr der Ringe finden sich so einige Elemente davon. Das ist ziemlich spannend, wenn man Herr der Ringe mal auf so das früh- und mittlere Werk sozusagen von Peter Jackson bezieht. Und ich musste auch daran denken, dass man solche Sachen dann in einer gewissen Zeit auch, zumindest bin ich damit aufgewachsen, im Privatfernsehen zum Teil gesehen hat. Ne? Also wenn man dann irgendwelche Magazine auf einem großen Sender aus Luxemburg dann mal eingeschaltet hat, dann hat man irgendwie auch diese so abgehungerte afrikanische Menschen gesehen oder sowas, wo dann auch nie so wirklich spezifiziert wurde, aus welchem Land die dann tatsächlich kamen, sondern es ging im Prinzip darum, dass man diese sensationistischen Bilder dann auch eben im Fernsehen zeigen wollte, um so ein Publikum für sich zu gewinnen und da so ein bisschen diese Mitleidsschiene zu fahren und zum einen immer den Vorwand dabei hatte, darauf aufmerksam zu machen, auf das Leid, was es so in der Welt gibt, aber eigentlich wollte man wahrscheinlich nur diese Bilder dann einfach mal einem Publikum präsentieren und dem zeigen. Ne? Und das hat man halt alles in den 60er und 70er Jahren dann in Italien innerhalb dieser Filme gemacht und ein paar Jahre später dann eben in diesem Film auch unter anderem in den USA, in Gesichter des Todes, weil wir haben es ja mit einer amerikanischen Produktion zu tun. Ne? Das sind so ein paar Assoziationen, die ich hatte. Peter Jackson, Lucio Fulci musste ich auch dran denken, also gerade was so diese drastischen Gewaltdarstellungen angeht. Ironischerweise auch der Wissenschaftler, den wir hier haben. So eine Wissenschaftlerfigur hat man bei Fulci auch relativ häufig, ne? Irgendwie jemand, der sich mit Geistern beschäftigt oder ein Mann der Wissenschaft ist, so bei sowas wie das Haus einer Friedhofsmauer oder sowas. Da gibt es eigentlich immer auch so eine Wissenschaftlerfigur, die auch immer relativ ähnlich aussieht, ne? Die eine Brille auf hat, die so einen Bart hat, ein bisschen längere Haare und so, ne? Also da gibt es irgendwie Parallelen. Und eine Assoziation, die ich zu Gesichter des Todes noch hatte, war tatsächlich Nosferatu von 1979 von Werner Herzog. Denn es gibt relativ zu Beginn von Gesichter des Todes so eine Passage, in der uns Leichen gezeigt werden, von denen dieser Wissenschaftler uns sagt, dass also deren Münder erstmal offen sind. Und dieser Wissenschaftler sagt uns, diese Leichen sehen so aus, als wären sie im Moment ihres Todes sozusagen erschrocken und hätten deswegen die Münder noch offen. Und das sind so Einstellungen, die wir zu Beginn von Werner Herzogs Nosferatu auch haben. Ne? Der Film beginnt im Prinzip damit, bevor wir überhaupt Wilburg oder sowas kommen, ne? Also auf jeden Fall in diese Örtlichkeit, in der Nosferatu dann spielt. Und das war auch so eine Assoziation, die ich irgendwie hatte, ne? Also der Film Gesichter des Todes nutzt das auch, um uns so ein bisschen zu setten in diesen Rahmen von, es wird was ganz Schlimmes gleich passieren und ihr werdet ganz schlimme Sachen sehen. Und auf eine ähnliche Weise macht das ja Werner Herzog in seiner Nosferatu-Verfilmung auch, wo wir ja im Original von Murnau noch diese relativ idyllischen Bilder haben und eigentlich noch gar nichts Böses erstmal erahnen können, so richtig, ne? Settet uns Werner Herzog eigentlich schon relativ früh. Das hatten wir alles zu Beginn des Jahres mal besprochen, weil wir da diese Nosferatu-Reihe hatten und zum Ende des letzten Jahres zum Teil noch, ne? Genau, das waren so Assoziationen, die ich hatte. Dazu fand ich ganz spannend, das irgendwie hier wiederzusehen. Und natürlich Martyr. Also Martyr, zum Ende unserer letzten Episode schon gesagt, dass dieses Cover, auf dem der Mensch zu sehen ist, der auf dem elektrischen Stuhl dann im Verlauf des Films umgebracht wird, dass mich dieses Arrangement mit dieser Maske sehr stark an einen Moment aus Martyr erinnert hat, mich erinnert hat an diesen Menschen, der dort so abgemagert dann gefunden wird im Verlauf des Films. Ne? Das war irgendwie etwas, was ich gefunden habe. Auf Martyr können wir später noch zu sprechen kommen, weil ich natürlich mich gefragt habe, dann im Verlauf des Films auch oder vor Beginn eigentlich schon, okay, hat das irgendwas mit Martyr zu tun? Gibt es hier eine ähnlich intellektuelle, kluge Auseinandersetzung zum Thema Gewalt und so? Und da können wir vielleicht mal so ein bisschen drauf kommen, dann wo dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede stecken irgendwie. Aber wir können erstmal so ein bisschen in die verschiedenen Themen einsteigen, würde ich sagen, denn wir sehen ja hier relativ viel Gewalt, relativ viel Körperzersetzung, wenn man so will, und relativ viel, so das Ergebnis von verschiedenen Unfällen auch zum Teil und so. Was würdest du sagen, wie der Film inszeniert ist, wie das so gemacht ist hier? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, irgendwelche interessanten Sachen, über die man hier sprechen könnte vielleicht? Wenn ich dir nicht irgendwie das Wort genommen habe und du wolltest vielleicht zum vorherigen Thema noch was sagen, das weiß ich jetzt also nicht.
So ein paar Sachen, die du gesagt hast, finde ich dann durchaus noch interessant. Vielleicht stellen wir das nochmal ganz kurz hinten an. Du hattest schon nach Bezügen gesucht, nach Gemeinsamkeiten gesucht, vielleicht auch nach Vorbildern oder Epigonen gesucht. Die Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht und ich habe so ein bisschen überlegt. Ich habe jetzt weder, zumindest in meiner Logik, eine Triftigkeit gefunden, die begründen könnte, warum irgendwann mal später jemand auf diese Filme zurückgegriffen haben könnte, noch wo diese Filme vielleicht ein Vorbild haben oder warum diese Filme dann irgendwann mal nicht mehr entstanden. Ich habe nur einen Bezug gefunden zum Snuff-Film, zu diesem Subgenre des Snuffs, der dann ja auch, ich würde sagen, in den 90ern, in den 2000ern aufkam. Diese Filme haben ja dann, denke ich, auch mal unsere Jugend schon irgendwie so durch das Internet so ein bisschen begleitet. Und diese 8mm Snuff-Videos kursieren ja auch heute noch, teilweise eben auch als Pseudodokument. Teilweise gibt es da aber auch reale Aufnahmen, reale Amateurvideos, reale Amateurfilme, die von irgendwelchen Attentaten, Suiziden oder eben Morden gefilmt und auch dann letztlich veröffentlicht wurden. Da hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Und natürlich wird dann so ein Arrangement an diesen kuriosen Szenen, die dann teilweise durch, denke ich auch, eine gewisse Aufklärung als gestellt, inszeniert, schon vorweggenommen werden. Wird dann natürlich so ein bisschen obsolet. Ich glaube, man kann das so ein paar Jahre machen, man kann mal ein paar davon veröffentlichen, kann so tun, als ob das echt wäre, aber irgendwann nutzt sich auch der Effekt beispielsweise wie beim Found-Footage-Horror ab und dann ist das eben abgeebbt oder man hat dann eben einfach die nächste Stufe gefunden und beansprucht jetzt nicht mehr inszeniertes oder arrangiertes Material als echt, sondern nimmt jetzt eben echtes Material und versucht dann eben tatsächliche Mordfälle oder tatsächliche Gewalttaten, die auf Film gebannt sind. In irgendeiner Form, sei es über das Internet, sei es über den Schwarzmarkt, sei es über irgendwie den Privathandel zu vertreiben. Was ja heute, glaube ich, noch gemacht wird. Es kursieren wirklich so ein paar, naja, dunkle Perlen, möchte ich es mal nennen, die man sich anschauen kann, wenn man die filmische Grenzerfahrung erfahren möchte. Das ist bei dem Spielfilm, beim fiktionalen Film lange nicht erreicht. Also wenn man da so in dieses Rabbit Hole mal eintaucht, da gibt es, wie gesagt, es gibt auch einen 9mm heißt der mit Nicolas Cage. Der greift zum Beispiel diese Snuff-Thematik auf. Da gibt es tatsächlich einen Markt und auch eine, naja, cineastische Verarbeitung. Also es gibt da eine Nische, wo man an solche Filme kommt und wo man auch auf Köpfe trifft, die solche Filme sehen und verfügbar haben. Und das ist ein tiefes, dunkles Loch. Das sind natürlich diese Abgründe, in die auch Gesichter des Todes gehen möchte. Aber vielleicht war das dann so ein bisschen die Wachablösung, dass dann auf einmal das Internet kam oder der Snuff-Film kam, worin man die nächste Stufe gefunden hat, um dem Tod oder dem Tötungsprozess so undargestellt und uninszeniert wie möglich nahe zu kommen. Ja, ist ja ein Tabu, findet im Geheim statt, findet nicht zur Unterhaltung statt, da aber eben schon. Insofern haben wir da eine Grenzverschiebung nach meinetwegen den Mondo-Film hin zum Snuff-Film erreicht. Und das finde ich vielleicht so als kleine Beobachtung, vielleicht nochmal so als Fußnote, dass es da eben noch was, ich würde mal sagen, Grenzerfahrenderes gibt, ganz wichtig zu erwähnen. Hm. Ja? Dann, ja genau, wir haben es hier natürlich auch, du hattest auf den Arzt rekurriert, haben es auch dann auch hier mit Absicht mit so einem komischen Arzt zu tun, mit diesem irgendwie insane Doktor, so einem Dr. Loomis oder so, oder bei Carpenter finden wir auch mal so diese Doktorfiguren, die dann, oder so Dr. Frankenstein eben, letztlich ist es ja auch irgendwie so ein Archetyp, der sich im Horrorfilm, im Horrorbereich etabliert hat, finden wir auch hier mit Absicht. Ist ein großer, krummer Mann mit einer schiefen Brille, der halt wirklich so ein bisschen, naja, schon abseitig und verschroben und auch so ein bisschen nicht ganz der Wissenschaft und nicht ganz so der Moral folgend dort exerziert und eben da, ja, an den Leichen rumsägt, wo man ja den Leuten allein schon unterstellt, im Mittelalter wäre das ein sehr unehrenhafter Beruf gewesen, Menschen zu töten oder Leichen eben irgendwie zu verbrennen oder die irgendwie zu zerteilen und so hat sich vielleicht diese Branche auch gar nicht wirklich weiterentwickelt, außer vielleicht in ihrer technischen Ausstattung. Aber ich sag mal, von der moralischen Dimension her, wenn so ein Mensch mit am Tisch sitzen würde und man isst mit denen halt so ein Schnitzel in so einem Wirtshaus oder so und dann hört man auf einmal, oh, ich bin Pathologe und zersäge eigentlich den ganzen Tag Köpfe und Leichen und nehme da die Mägen, würde man vielleicht schon sich nach dem Klogang woanders hinsetzen, so um da nicht irgendwie neben diesen Menschen zu sitzen, weil das schon irgendwie ist schon greasy, das ist schon so ein bisschen anrüchig und nicht so ganz seriös. Ja, fand ich noch auch eine ganz interessante Beobachtung. Das war auch hier in diesem Dokument dann auch so ein Stereotypen, verrückten Doktor finden, der uns dann hier in die Welt des Todes und des Sterbens einführen möchte.
Ja. Ganz kurz, um da einzuhaken, ich finde es auch ganz interessant, weil dieser Doktor ja auch so ein bisschen oder diese Rahmenhandlung generell so ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass diese ganze Mondo-Film-Thematik Ende der 70er dann auch schon so in so einer Phase war, in der man sich so ein bisschen dafür entschuldigen musste, sowas zu zeigen anscheinend. Ne? Also wenn ich daran denke, wir haben ja, glaube ich, Mondokane mal gesehen, auf den ja das Genre so ein bisschen zurückgeht. Ne? Also Mondo, das kommt daher halt, ne? dieser Begriff.
Genau, Mondo ist italienisch, heißt Welt, mehr wie.
Genau, ja. Richtig. Ja. Und Carne, glaube ich, Fleisch, ne? Mhm. Oder? Ja, also das Fleisch der Welt sozusagen.
Ach so. Carne ist, glaube ich, das Fleisch und Carne ist der Hund.
Ah, so, alles klar, okay. Ja. Ich kann mich aber jedenfalls nicht daran erinnern, dass diese Aufnahmen, die sind schlimm und sowas und die sind auch dafür da, dass sich ein Publikum denkt, das ist schlimm, was man hier sieht, aber die werden nicht in irgendeiner Art und Weise entschuldigt, dass man sie zeigt oder sowas, ne? Ich finde diese Rahmenhandlung schon dahingehend interessant, weil dieser Doktor taucht ja auf einer tonalen Ebene dann immer wieder auf und sagt uns ja die ganze Zeit, wie schlimm das ist, was wir hier sehen, ne? Und ich habe das Gefühl, dass diese ganze wissenschaftliche Arbeit, die er hier teilweise scheinbar vollführt, so ein bisschen dafür sorgen soll, zu entschuldigen, dass uns diese Aufnahmen überhaupt gezeigt werden. Ne? Also man will uns diese Aufnahmen zeigen, aber hat gleichzeitig schon die Relativierung sozusagen drin. Ne? Und das finde ich zumindest zum Ende der 70er ganz interessant, dass man anscheinend hier schon in einer Phase ist, in der man sagen muss, okay, wir zeigen euch das jetzt, aber Entschuldigung, ne? Das muss so sein, ne? Damit die Welt sozusagen oder damit die Zuschauerschaft mitbekommt, was es alles für Leid und für schlimme Sachen in der Welt gibt. Was interessant ist, weil viele dieser Sachen sind ja auch wirklich banal, ne, muss man dazu sagen. Also ja. Flugzeugabstürze, ja, okay, ne, passieren leider, ne, aber so viel kann ich jetzt als einzelner Mensch gar nicht so daran machen, ne.
Ja.
Wir können später noch so ein bisschen darauf eingehen, weil ich habe mir die Mühe gemacht und habe diese ganzen Sachen, die wir hier sehen, kategorisiert tatsächlich so ein bisschen nach verschiedenen, ja, Kategorien einfach.
Okay.
Und können dann so ein bisschen drüber reden, aber trotzdem möchte ich dir nochmal die Frage stellen.
Zurück zu deiner Frage,
Wie wird das hier eigentlich gemacht? Weil wir haben ja schon, sind ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass diese Mondo-Filme sich dadurch auszeichnen, dass man hier so eine Art Mischung aus Dokumentation und so ein bisschen splatterigen Elementen hat, beziehungsweise das überlappt sich dann ja auch sehr stark. Sieht man das hier irgendwo oder sieht man auch irgendwo, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte für Sachen, die tatsächlich dokumentiert wurden und Sachen, die vielleicht extra gedreht wurden? Mhm. Gibt es da irgendwelche ästhetischen Elemente, die dir aufgefallen sind und über die wir jetzt vielleicht ein bisschen reden können?
Ja, also die gibt es hier ganz deutlich. Also man kann darauf eingehen, dass der Film natürlich, weil er eine Dokumentation sein möchte, natürlich erstmal eine dokumentarische Kodierung nutzen will. Diese quasi für ihre Manipulation gebraucht. Da haben wir zum Beispiel irgendwelche, weiß nicht, Steadicam-Shots, diese Shaky-Shots, die halt eine gewisse Unmittelbarkeit erzeugen. Das Ganze wird auch mit so einer gewissen Authentizität versucht zu evozieren, dass man wie gesagt, auch die Lichtsetzung, die Zooms, dass vielleicht auch der Bildfokus, die Kadrierung des Bildausschnittes nicht immer perfekt ist. Wir haben es hier, sollen es hier scheinbar nicht mit irgendwelchen arrangierten Setpieces zu tun haben, was wir dann aber, du wirst sicherlich auch nochmal dazu stimmen oder hast ja auch bereits vorweggenommen, was hier ja tatsächlich passiert zu 40-60%. Und man sieht schon, dass hier dass viel dafür getan wird, erstmal authentisch und eben natürlich, wenn es jetzt vielleicht um irgendwelche Aufnahmen von Naturvölkern geht, zu wirken, dass man die ja nur beobachtet und dass jetzt keine Intention dahinter steckt, dass man denen irgendwie sagt, hier kommt mal mit, ihr bekommt jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, 10 Schweine und dann macht ihr mal genau das so und so und so und so, wie wir das wollen und wir halten da so ein bisschen mit der Kamera drauf. Man kann das vielleicht für den Bruchteil von ein paar Minuten glauben. Aber ich glaube, man sieht sehr, sehr schnell, dass auch durch diese Shaky Shots, durch diese Off-Kommentare, durch diese, eben Codes, die man aus einer Dokumentation kennt, verschiedene Zusammenschnitte, eine Herschau, einen neutralen Blick, den man hier aber auch wiederum nicht immer hat. Das Ganze wirkt auch teilweise nicht jetzt irgendwie hochwertig dokumentarisch, sondern eher amateurhaft dokumentarisch, als ob man irgendwie, weiß ich nicht, einem 14-Jährigen eine Kamera gegeben hat, hier, film doch mal bitte die Unfallstelle. Und der kennt sich noch gar nicht so richtig mit der Kamera aus und alles ist irgendwie verwackelt und verzoomt. Und wie gesagt, das Licht und so weiter, der ganze Weißabgleich, das ist alles noch nicht so, wie es sein könnte, wenn man jetzt eine hochwertige Dokumentation sieht. Hm. Aber was man halt viel mehr sieht, ist halt, sag ich mal, dass viele Szenen mit einer wirklich kalkulierten, konventionell filmischen Konstruktion arbeiten. Ja? Also eben, wir haben hier einen Kontinuitätsschnitt, wir haben verschiedene Kameras, wir haben verschiedene Kamerawinkel, wir haben hier teilweise sehr provokante künstlerische Zooms. Ein kleines Beispiel, es wird ein Ranger, ein Polizist, beim Einfangen eines Krokodils ins Wasser gezogen. Die Kamera nähert sich, oder der Kameramann nähert sich mit der Kamera im Laufschritt, gerade im Begriff dazu seienden Unfallstelle. Und man sieht verschiedene Schuss-Gegenschuss-Partien zwischen Krokodil, das sieht man mal im Bruchteil einer Sekunde. Das ist quasi auch schon diese subliminalen Wahrnehmung, so diese ganz kurzen so Snippets, die da so reingeblendet werden, man sieht mal ganz kurz irgendein Krokodilskopf, könnte alles Mögliche sein, könnte aus Plastik sein, könnte echt sein, könnte irgendwie ausgestopft sein oder präpariert sein, Man weiß es nicht. Dann sieht man mal wieder irgendwie in ein blutgetränktes Gesicht. Dann sieht man, wie sich beide winden. Dann sieht man, wie sich das Wasser nur sehr hektisch bewegt. Und dann haben wir wirklich einen künstlich arrangierten oder einen effekthascherischen Zoom auf einen Polizeihut, der da irgendwo im Schilf so ganz verlassen und einsam abseits des eigentlichen Sensationsmomentes, dass die da kämpfen und irgendwie so um Leben und Tod geht, wird da einfach mal so dieser Hut gefilmt. Und das erzeugt halt fast schon so eine kleine Tristesse oder so eine Poetik in dieser Szene, dass da jetzt einfach so dieser herrenlose, man muss es ja wirklich sagen, Hut im Schilf liegt, so ein bisschen Blut beschmiert. Und auf einmal sieht man im nächsten Schuss dann eben diesen Polizisten tot aus dem Wasser. Und der wird auch gleich in Bruchteil von Sekunden irgendwie abgedeckt, dass man den gar nicht lange sehen kann, und weggezerrt. Mhm. Also lebensrettende Maßnahmen sind da wahrscheinlich sofort vergebens gewesen. Ja, naja, also man sieht, wie gesagt, dass Echtheit versucht wird. Aber es wird auch versucht, Fluss zu erzeugen. Es werden gezielte Bildausschnitte verwendet. Und es wird die Aufmerksamkeit durch eine Montage gelenkt, und die Aufmerksamkeit soll so kurz und so emotional aufgeladen wie möglich sein, dass man durch diese Reizüberflutung, quasi mit dieser Drastik der Bilder, korrumpiert wird, durch Wundästhetik, und gar nicht in den Moment kommen kann, gar nicht die Zeit hat, zu differenzieren und rational zu bewerten, und vielleicht irgendwie eine Distanzierung oder gar Dekonstruktion anzustreben, na Moment mal, könnte das jetzt echt sein? Sondern das Ganze ist halt wirklich relativ zusammenhangslos zwischen den Episoden getaktet und auch innerhalb der Episoden relativ schnell eben auf die reine Sensationslust ausgelegt, unterlegt auch mit extra diegetischer Musik, die dann auch das Ganze dramatisieren soll. Und dieser Jahrmarktsschrecken, dieser Angst und Schrecken steht hier, wenn man, glaube ich, etwas medienkompetent ist, leicht erkennbar, ganz weit im Vordergrund.
Absolut, ja. Es ist tatsächlich relativ schwer zu sehen, also sagen wir mal so, es gibt so einige Momente, bei denen kann man sich nicht so richtig sicher sein, ob das jetzt echt ist oder ob das abgefilmt wurde. Ne? In dem Beispiel, was du, also ob es inszeniert wurde für diesen Film hier quasi. In dem Beispiel, was du gebracht hast, ist es relativ klar zu sehen. Aber an sich hat man sich, glaube ich, erstmal sehr viel Mühe gegeben, anhand des Bildmaterials oder des Filmmaterials erstmal das so ein bisschen abzugleichen oder sehr stark dahingehend anzunähern, dass man die inszenierten Passagen auf eine ähnliche Weise wahrnehmen kann, wie das dokumentarische, das tatsächliche Dokumentationsmaterial. Ne? Also wir haben es in allen Fällen mit relativ grobkörnigem Material zu tun. Wir haben eine hohe Lichtempfindlichkeit. Es ist alles sehr unscharf. Ne? Es wirkt alles sehr, als hätte man wirklich eine Kamera genommen und hätte das ohne einen großen inszenatorischen Plan oder sowas abgefilmt sozusagen. Von daher auf dieser Ebene ist es relativ schwer zu sehen. Ich würde mal vermuten, also es gibt einige Momente, die sind relativ klar Dokumentarmaterial. Also wir haben zum Beispiel diese Aufnahmen aus Konzentrationslagern, die wir im Verlauf des Films dann nochmal haben. Wir haben spezifische Ergebnisse von Unfällen, Flugzeugabstürzen und so weiter. Da kann man so ein bisschen drüber nachdenken und sehen oder zumindest die Vermutung anstellen, okay, das könnte Material sein, was quasi aus Archiven sozusagen sich beschafft wurde, wenn man so will. Es gibt auch so einen Fall, so einen Selbstmordfall von einer Person, die aus einem Hochhaus gesprungen ist und so weiter und so fort. Das wirkt auch erstmal so ein bisschen wie, okay, es könnte inszeniert sein, man kann einfach eine Puppe darunter geschmissen haben und so. Das ist relativ schwierig zu sehen erstmal. Es gibt aber so einzelne Momente, in denen das insgesamt relativ klar ist, dass abgefilmt wurde. Das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Alligator, ist relativ deutlich so. Wir haben sogar vorher noch diese Einführung durch dieses Reporter-Team sozusagen, ne, wo man relativ lange draufhält sozusagen und erstmal so ein paar Figuren etabliert bekommt. Und dann sind wir natürlich direkt in diesem Live-Moment drin. Okay, jetzt soll das Krokodil gefangen werden. Und dann hast du eben diese ganz vielen schnellen Schnitte. Zwischendurch ist ein bisschen rot und so weiter und so fort. Ne, und das wirkt dann alles sehr, oder wird relativ schnell offensichtlich, dass das inszeniert wurde für diesen Moment. Ne. Wir sehen dann auch in der Nähe von einem Ufer dann auch noch so ein kleines Kind, wo auch nochmal uns signalisiert wird, okay, schlimm, hier gehen tatsächlich öfter auch mal Kinder baden und so weiter und so fort. Das ist ja alles, das kann Ihnen ihnen als Zuschauer auch passieren sozusagen, ne? Dass sie in die Nähe von so einem Gewässer kommen und sich dann zufällig ein Alligator da drin befindet. Genau die gleiche Strategie haben wir bei dem Bärenangriff, ne? Da musste ich tatsächlich sehr laut lachen in dem Moment, weil im Endeffekt haben wir eine Einstellung, in der sich dieser Bär aufrichtet. Wir haben dann so ein Bärenbrüllen, was offensichtlich eingespielt wurde, und bekommen dann auch so ein paar schnelle Schnitte hintereinander weg und sehen dann als Ergebnis, wie dieser Bär an irgendetwas nagt, was ihm offensichtlich hingeschmissen wurde, wo auch nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Mensch oder sowas, wo aber offensichtlich ihm irgendein Stück Fleisch einfach hingeschmissen wurde, sodass er jetzt nochmal für die Kamera etwas verspeisen kann, sodass wir denken, okay, jetzt wird dieser Mensch verspeist, der ihn vorher füttern wollte sozusagen, ne? Also das sind so Momente, oder in einem Moment wird es auch nochmal relativ deutlich, den wollte ich nochmal bringen, das ist mit dieser Bäuerin. Es gibt ja diese Bäuerin, die diesen Hahn köpft, und da haben wir eine Einstellung aus dem Käfig heraus, wie diese Bäuerin in den Käfig hineingreift, wo vollkommen klar eigentlich wird, okay, hier ist jetzt kein Hahn drin, sondern hier wurde eine Kamera reingestellt, damit diese Bäuerin dann gefilmt werden kann, wie sie in diesen Käfig reingreift, ne? Da merkt man auch, dass das auch inszeniert ist, und wenn man so ein bisschen Medienkompetenz hat und so ein bisschen einen Blick dafür hat, fällt einem das auch relativ schnell auf, ne? Wir haben es darüber hinaus auch zu tun mit einer relativ minimalistischen Bildgestaltung, kann man sagen. Also es gibt keine Ablenkung eigentlich in diesen Bildern. Wir haben es jetzt nicht mit einer besonders komplexen Mise-en-Scène drumherum zu tun, sondern es ist eigentlich relativ stark ausgerichtet auf den Effekten, auf das, was für uns als Zuschauer in dem Moment wichtig ist. Und das ist dann Fleisch, Gewalt, irgendwie die Gedärme oder sowas, ne? Es gibt da nicht viel drumherum. Tatsächlich die einzigen komplexeren Aufnahmen sind eigentlich diese Traumaufnahmen, wo wir relativ viele symbolhafte Elemente innerhalb des Bildes haben, ne? Also so ein Brunnen da im Hintergrund, da kann irgendwie mit Geburt assoziiert werden, ein Sarg natürlich, wir haben auch so ein bisschen diesen Moment, dass wir uns denken können, okay, ist dieser ganze Traum jetzt auch so eine Art Projektion unseres Wissenschaftlers, also ist das vielleicht irgendwie eine verstorbene Tochter, eine verstorbene Frau oder sowas, das sind so Fragen, die sich da drin stellen, weil es wird ja nichts davon aufgelöst, sondern wir haben eigentlich immer nur diesen, sind in so einer Situation, in der wir interpretieren müssen, was bedeutet dieser Traum eigentlich so wirklich, und hat das irgendwie etwas Tiefergehendes mit diesem Wissenschaftler zu tun, was aber nicht aufgelöst wird oder sowas, ne? Also da entsteht schon so eine Art Faszinosum und eine Art Interpretationsdrang, wenn man so will. Das haben wir aber im restlichen Verlauf des Films eigentlich überhaupt nicht, sondern eigentlich sind die Sachen immer sehr, sehr klar, wenn man so will, ne? Uns werden hier verschiedene Aspekte des Todes eigentlich gezeigt, und diese Gewalt hat im Endeffekt auch eine gewisse Wirkung auf sein Publikum. Bei mir war es so ein bisschen Ekel zwischenzeitlich, und man denkt sich natürlich auch, beziehungsweise ich hätte gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich mir vielleicht noch gedacht, okay, das ist ja absolut furchtbar, was diese Italiener oder in dem Fall Amerikaner zur damaligen Zeit dort gemacht haben, auch wie sie Tiere umgebracht haben und sowas. Das sind ja so Sachen, die man on camera dann quasi sieht. Mittlerweile ist man so ein bisschen abgestumpft, weil man das einfach weiß, was die damals gemacht haben. Ist natürlich immer noch schlimm und entschuldigt diese ganzen Situationen in keinster Weise. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so ein gewisses Ekelgefühl irgendwie, wenn man das sieht. Und vielleicht auch so ein gewisses Mitfühlen mit bestimmten Figuren oder mit bestimmten Menschen, die in diesem Film gezeigt werden, von dem vielleicht ein großer Teil des Publikums auch gar nicht weiß, dass es sich ja tatsächlich um inszenierte Szenen handelt, ne? Also sowas wie die Vergasung dieses einen Gefängnisinsassen oder dieser Tod auf dem elektrischen Stuhl oder sowas. Was würdest du sagen? Oder was vermutest du, wie wirkt denn die Gewalt hier eigentlich auf die Zuschauerschaft, und was sind so die Gründe vielleicht, die damit einhergehen? Was gibt es da für Mechanismen, die da greifen?
Es kommt darauf an, ob wir von einer naiven Zuschauerschaft ausgehen oder ob wir von einer Zuschauerschaft ausgehen, die da jetzt derart kritisch rangeht, wie wir es hier vielleicht gerade tun, die sich jetzt in der Gewissheit oder in dem Bewusstsein befinden. Okay, hier gibt es tatsächlich irgendwelche Szenen, die reenacted sind, die quasi nachträglich, wenn man da ein Dokument hatte, weil es da irgendwelches Bildmaterial gibt, man aber verfilmt hat, um das Ganze nochmal darzustellen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Prämisse, dass hier tatsächlich wissentlich auch zugegeben wurde, nachdem man das Ganze veröffentlicht hat und irgendwie 35 Millionen Box-Office hat, obwohl das Ding irgendwie 450.000 gekostet hat, muss ein riesiger Erfolg gewesen sein, was ja auch begründet, warum es da irgendwie zig Teile gibt. Dann ja, kann man erstmal okay davon ausgehen, dass hier wie gesagt auch Dinge nachgespielt wurden, und ich finde, das allein könnte schon diese Gewalt und die Wirkung der Gewalt so ein bisschen abschwächen, indem man vielleicht sagt, ja, okay, es gibt hier Dinge, die echt sind, aber man musste sich noch Sachen ausdenken und man musste jetzt hier noch Sachen irgendwie nachinszenieren, damit das Ganze irgendwie dann doch triftig wird und eine Wirkung erzielen kann, die mich letztlich schockt. Und das ist ein bisschen dann, schwächt sich, finde ich, so ein bisschen selbst ab, wenn man dann eben so offen damit umgeht. Und ich glaube auch in dem Zusatzmaterial, natürlich Jahre später, wird das Ganze auch so ein bisschen, na, sag ich mal, aufgeklärt, was man hier gemacht hat und was man da gemacht hat. Und dass dieser Affenkopf beispielsweise, auf den man da kloppen sollte, und dann konnte man das Gehirn essen, dass der einfach, also irgendwie Rubbergum, das war einfach irgendwie so ein Gummi-Schaumstoffkopf, auf den man dann mal so gehauen hat. Und durch die verschiedenen Schnitte und durch die Komposition des Bildes hat man dann so getan, als ob man jetzt hier wirklich einen Affen im Kopf einhaut. Mhm. Naja, okay. Das Ganze wirkt, also wie ich das versucht habe schon zu sagen, natürlich abschreckend, abstoßend, schockierend. Man empfindet vielleicht Mitleid, man empfindet natürlich Ekel, man ist vielleicht auch geschockt. Nicht umsonst kommt ja auch irgendwie die Bezeichnung Shockumentary her, dass man hieraus vielleicht irgendwie mit einem flauen Gefühl, dass man hieraus vielleicht auch irgendwie sehr schockiert aus der Sichtung, aus dem Kino, aus dem Saal hinausgeht und sich an den Kopf greift und sich denkt, oh Mensch, was sind wir Menschen eigentlich für Barbaren? Mhm. Könnte man meinen, aber ich glaube, die meisten, ich zähle mich dazu, ich würde die meisten dazu zählen, die gucken sich das wissentlich an. Die wissen ganz bewusst, was sie hier sehen. Mhm. Und wissen auch, dass, was sie hier sehen, eigentlich tabuisiert ist, verboten ist, abseits der medialen Öffentlichkeit stattfindet. Und diese Filme, und das finde ich, wie gesagt, allein aus einer psychologischen oder soziologischen Komponente so interessant, dass wir Menschen uns dort irgendwie gleichzeitig abgestoßen, aber auch irgendwie hingezogen fühlen. Wir gehen also wahrscheinlich wissentlich, zum Beispiel wir, das Sehen dieser Tötungs- und Gewaltszenen ein. Man macht das Ganze nicht öffentlich, man geht damit jetzt nicht hausieren, ich gucke mir sowas an und sowas an und sowas an, sondern das macht man irgendwie heimlich und befriedigt damit irgendwie so sein, ungeschoren, so ein bisschen sein Voyeurismus. Und dafür und genau dafür, für dieses Verlangen, für diesen unausgesprochenen kollektiven Fetisch, würde ich jetzt mal sagen, dass man eben eine Unfallstelle langsam vorbeifährt und gafft. Dafür ist das Exploitation-Kino da, dass das Ganze eben affirmiert. Hier darfst du es. Ich erzähle dir sogar noch was dazu und wir halten sogar drauf. Und das soll alles echt sein. Und wir zeigen das wirklich ganz genau und ausgiebig und sind jetzt hier in einer elegischen Länge, in einer Pathologie dabei und sehen, wie quasi die Kopfhaut oder die Gesichtshaut über den Knochen gestülpt wird. Man darf also den Blick in einen Bereich wenden, welcher aus rein anerzogenem Anstand, aus Respekt, aus Wahrung der menschlichen Würde der Opfer normalerweise nicht zur Unterhaltung dokumentiert wird, dafür sogar gar nicht zugänglich ist. Aber indem man eben den Mensch hier objektiviert, den Tod als Konsumgut, als genießbar in Form einer DVD, eines Films, einer Filmrolle zugänglich macht, wird eben diese Faszination, dieses Grenzbereich zwischen Leben und Tod, wo ja auch Martyrs dann letztlich schon nochmal einen Schritt weiter geht und jetzt nicht nur beim Film bleibt, sondern guckt, wir gucken halt mal wirklich, was da mit Menschen passiert und kaufen uns halt irgendwelche und experimentieren. Geht halt beispielsweise Gesichter des Todes wirklich rein und ist halt so eine kleine schmutzige Perle, womit keiner, wie gesagt, irgendwie angeben wird oder gern zugibt, dass er sich sowas eigentlich mit einem großen Interesse anguckt. Aber dann machen es dann halt trotzdem irgendwie alle. Mhm. Und das finde ich also interessant, weil das eigentlich den Menschen oder die zivile Gesellschaft als das verkennt, was sie doch eigentlich irgendwie ist. Und wenn man darüber offener sprechen würde, dann könnte man vielleicht auch ganz anders mit diesem Thema Tod, Gewalt, Mord hin zu irgendwelchen vielleicht auch psychologischen Problemen könnte man ganz anders argumentieren und vielleicht das Ganze viel salonfähiger machen auf einer kritischen Ebene. Aber deswegen finde ich solche Filme sehr interessant, auch wenn die Qualität des Films und ich sag mal so, dass dass das intellektuelle Fundament natürlich nicht das Stärkste ist und das Beste ist, aber immer ein schöner Anlass sind, zu reflektieren. Okay, wir haben hier die Bilder, das scheint es zu geben. Das wurde uns nicht gezeigt, das soll uns auch nicht gezeigt werden in einer gewissen Form der repräsentativen Öffentlichkeit. Aber es gibt es ja doch und dann können wir doch, wenn es das schon gibt, auch bitte darüber sprechen. Hier kann man es machen, ohne sich schmutzig zu machen, weil es da was zu kaufen gibt, weil es da irgendwie was gibt, was gemacht wurde, ein Produkt in einer kapitalisierten Gesellschaft vorhanden ist, was das Ganze legitimiert, was ja gekauft werden kann, was man nicht irgendwie selbst erzeugen muss und dann irgendwie der Freak ist, der irgendeinen Blödsinn macht. Und da ist das halt irgendwie ein schöner Anlass, gerade mit der Affinität zum Horrorfilm, womit man sich ja eh schon in dieser Thematik bewegt und sich mit dieser Thematik des Sterbens, des Tötens und des Mordes und der Vergänglichkeit und der menschlichen Zersetzung und der Atomisierung des menschlichen Körpers, was ja immer als so eine hermetische Einheit irgendwie dargestellt wird, der Mensch ist eins und ein Ganzes und ein Werk und so weiter. Aber ja, in so einer Pathologie kann man einen Mensch halt auch irgendwie in tausend Einzelteile zersetzen und dann ruft es auf einmal Ekel hervor, wobei das eigentlich halt irgendwie, ja, das ist halt unsere Materie, die wir irgendwie so ein bisschen spiritualisiert haben, dass der menschliche Körper nur okay ist und nur ein Mensch ist, wenn er wirklich ganz und lieb und in vollkommen bleibt. Ja, und da ist das halt ein ganz netter Anlass, weswegen ich den Film ja auch ausgewählt habe, mit dir eben über die Gewalt und die Gewaltwirkung und die Dimension, die so ein Film 50 Jahre später noch erzeugen kann, mal so ein bisschen zu thematisieren und das natürlich auch irgendwie an euch heranzutragen, dass es solche Filme überhaupt gibt, mit denen man sich, ja gut, vielleicht in dem einen oder anderen Gespräch mit, was vielleicht auf das eher ungeübte filmische Ohr trifft, entblößt als irgendwie komischer Typ, der jetzt irgendwelche komischen Filme guckt. Aber bei dir, bin ich mir sicher, kann ich das machen, ohne jetzt irgendwie als der Psycho zu gelten.
Nee, absolut. ich kenne dich ja nicht anders, von daher kann man das so machen. Ich sag mal so, also der Film bietet ja im Prinzip schon in dieser Einleitung und vorher ein Versprechen, nämlich, dass man hier eine Auseinandersetzung mit dem Tod bekommt. Und das auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja das, was dieser Doktor hier offensichtlich machen will, ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, was gibt es denn hier eigentlich so für Aspekte des Todes? Und ich habe das mal so ein bisschen geordnet und kategorisiert nach verschiedenen Arten und Weisen, die man vielleicht auch nochmal zusammenfassen kann. Aber das sind jetzt erstmal so Oberbegriffe, die ich mir herausgesucht habe. Wir haben im Prinzip so eine Einleitung, in der wir so Körperinnereien und Leichen erstmal präsentiert bekommen. Ne? Wir bekommen eine Herz-OP gezeigt, Leichen in der Leichenhalle, verschiedene Gedärme, Mumifizierungen haben wir dann im Verlauf des Films, werden uns noch gezeigt. Das wäre so eine erste Kategorie. Dann haben wir die Tötung von Tieren. Wir haben Tierwettkämpfe, die uns gezeigt werden, Stierkämpfe, Hundekämpfe, dann die Tötung, die bei diesem indigenen, ich glaube, brasilianischen Stamm dann gezeigt werden, also Rindschlachtung haben wir dann später, aber wir haben diese Affentötung, dieser Affe, der mit einem Blasrohr erstmal umgebracht wird, ne? Wo auch die Perspektive übrigens interessant ist, also wir haben von unten sozusagen diesen Typen, der mit dem Blasrohr dann diesen Affen angreift und diese Stacheln, diese kommen von oben sozusagen oder stecken von oben drin, als ob aus dem Himmel sozusagen der angegriffen wurde, aber egal. Genau, wir haben dann diese Rindschlachtung später, die haben wir auch noch bei den Indigenen, da wird so einem Rind der Hals durchgeschnitten, haben dann eine Hahnschlachtung und eine industrielle, koschere Rindschlachtung im westlichen Teil sozusagen, die uns gezeigt wird, haben die Tötung des Affen in diesem orientalischen Restaurant dann, ne? Und haben dann auch noch so ein paar Einstellungen von einer Robben- und Haijagd und von einer Alligatorentötung dann entsprechend auch. Also das ist so dieser zweite Teil, die Tötung von Tieren. Wir haben verschiedene Ermordungen und Tötungen von Menschen, also dieser Politiker, der umgebracht wird, ein Amokläufer, der umgebracht wird, während eines Einsatzes scheinbar umgebracht wird, diese Hinrichtungen, diese beiden, die wir da haben, also in der Gaskammer und auf dem elektrischen Stuhl, und dann haben wir noch andere, wir haben eine Hinrichtung im Mittleren Osten, die uns auch noch gezeigt wird, so eine Köpfung mit einem Schwert, die wir recht stereotyp auch von vor 10 Jahren circa im Internet sehr, sehr stark gefunden haben, ne? Also im Rahmen dieser ganzen Charlie Hebdo-Anschläge und sowas, die wir hier in Europa hatten. Da sind immer so ein paar Videos im Internet aufgetaucht von Köpfungen auch zum Teil. Da gab es diesen Journalisten, der zum Beispiel 2014, glaube ich, ermordet wurde, und dieses Video ist dann im Internet verbreitet worden und so. Erinnere ich mich noch relativ gut dran. Aufnahmen aus Konzentrationslagern, Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg, also diese Tötung von Menschen im Prinzip wäre so dieser dritte Punkt. Dann Gewalttaten oder im Endeffekt religiöse Rituale, wenn man so will, die wir hier haben. Also es gibt zunächst mal diese Malereien, damit wird das Ganze eingeführt, bevor wir dann in diese Los Angeles-Sekte reinkommen im Prinzip, wo das Fleisch dieses Menschen dann gegessen wird. Wir haben so ein Schlangenritual einer relativ idyllischen, dörflichen Sekte, wenn man so will, und haben dann später noch diese Geisteranrufung, die ich auch in diesen religiösen Teil mit reinbringen würde. Wir haben Selbstmorde, wir haben verschiedene Unfälle, also einen betrunkenen Strandbesucher, der gestürzte Höhlenerkunder, der Bärenangriff, von dem haben wir schon gesprochen, und noch so ein paar andere Sachen. Zugunfall, Flugzeugabsturz ist auch noch mit dabei. Wir haben natürliche Todesursachen, Überschwemmungen, Tornados und so weiter, Übertragung von Krankheiten und dann auch Tod als Resultat von Armut. Also wir haben dann so eine Einstellung oder verschiedene Einstellungen von abgemagerten und kranken Menschen in Indien sowie in Nigeria. Und das fand ich noch ganz interessant. Und das sind alles so verschiedene Aspekte des Todes im Prinzip, die relativ durcheinander sind und die ich jetzt hier in Kategorien gepackt habe. Und da gibt es also erstmal dieses Versprechen auf eine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Zum anderen haben wir hier auch diesen Punkt der Empathie drin. Also natürlich gucken wir auf diese abgemagerten Leute in Nigeria und haben so eine gewisse Empathie und denken uns, oh Gott, das ist ja alles schlimm, was dem passiert sozusagen. Genau das Gleiche bei den Holocaust-Opfern. Die gezeigt werden. Das Gleiche bei den Hinrichtungen in der Strafvollzugsanstalt. Ne? Also wir bekommen auch noch auf einer Off-Ebene oder auf der Tonebene damit mit, wie dieser Mann, der auf den elektrischen Stuhl kommt, zunächst mal gesagt hat, dass er keine Angst vor seinem Tod hat, aber dann doch sehr desorientiert rumschaut. Und wir sehen das dann auch in der Kameraeinstellung, wie er offensichtlich Angst davor hat, jetzt gleich sterben zu müssen. Und können das auf einer empathischen Ebene sehr stark nachfühlen. Aber der Großteil dieses Films besteht doch sehr aus voyeuristischen Einstellungen, die sehr viel mit unserer Schaulust zu tun haben, mit einer gewissen Skopophilie, dass wir wissen, okay, wir sehen jetzt das Ergebnis von irgendwelchen Gräueltaten, von Gewalt und so weiter und so fort und haben so diesen Drang, da hinzuschauen einfach, der hier befriedigt wird. Ne? Man hat das ja in den letzten Wochen vielleicht irgendwann mal gesehen. Es gibt ja zum Beispiel hier innerhalb dieses Films die Ermordung von diesem Politiker, die live on camera anscheinend gezeigt wird, also was eine offensichtlich inszenierte Szene ist. Ich musste da sehr, sehr stark denken an dieses Ereignis von vor ein paar Monaten, an die Ermordung von Charlie Kirk. Ne? Weil da sind auch selbst auf YouTube, nicht mal auf irgendwelchen Snuff-Seiten oder sowas, selbst auf YouTube ja, ungeschnittene Einstellungen aufgekommen, wie dieser Schuss halt gefallen ist, wie er dann zusammensackt und wie das Blut aus seinem Hals dann sozusagen rausringt. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mir das mehrmals angeschaut habe, obwohl ich keine intellektuelle Befriedigung irgendwie daraus bekommen habe, sondern es ist einfach nur so dieser Drang, etwas wahrzunehmen, was man in seinem Alltag ansonsten nicht sehen wird, sozusagen. Ne? Wir wissen, es gibt Ermordungen, es gibt Tode und so weiter und so fort, aber das werden wir in unserem Alltag, wenn der relativ normal läuft, so wie wir ihn antizipieren, eigentlich nicht passieren, sozusagen. Das kann natürlich immer mal passieren und Leute bekommen sowas zu Gesicht, aber für den absoluten Großteil findet das nur in der Fiktion statt. Ne? Und das ist, glaube ich, ein relativ großer Einfluss darauf. Und ich fand das noch sehr interessant, dass wir hier relativ viele Momente, gerade was die Unfälle angeht, haben, wo wir so eine gewisse Beruhigung auch rausziehen können. Ne? Also sowas wie zum Beispiel eine Höhlenerkundung, dass wir da in einer Höhle runterstürzen. Das sind so Sachen, die dem Großteil des Publikums wahrscheinlich nicht passieren wird, weil die wenigsten sich halt so eine Höhle aussuchen, wenn sie da erkunden. Ne? Tatsächlich ist das etwas, wo ich jetzt in meinem persönlichen Leben auch relativ wenig mit konfrontiert bin. Aber man hat natürlich trotzdem immer so ein bisschen diese ja, so leise Befürchtung oder sagen wir mal so ein bisschen diese Antizipation, dass sowas passieren könnte, wenn man zum Beispiel Bergsteigen geht oder sowas, ne? Was ich jetzt in meiner Freizeit nicht allzu häufig mache, aber doch mal mich in höheren Metern auf Island oder so mal befunden habe, wo man immer so ein bisschen diese Fantasie hat, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier an diesem Stein doch mal abrutsche und doch mal runterfalle oder sowas, ne? Aber eigentlich haben die Bilder, die wir hier sehen, eher etwas Beruhigendes für einen Großteil des Publikums, was ich halt sagen kann, sowas werde ich in meinem Leben wahrscheinlich relativ selten machen und deswegen wird mir sowas auch nicht passieren, aber hier kann ich das mir mal angucken, wie so ein Ergebnis sozusagen aussieht. Ne? Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Film, der auch für ein Publikum gemacht ist, was sich wahrscheinlich in seinem Alltag oder was sich relativ selten, oder das ist jetzt eine Unterstellung, aber was sich im Prinzip relativ bequem in seinen Sessel hineinsetzen kann und sich das mal angucken kann und weiß, okay, in meinem Alltag gehe ich diese Risiken im Prinzip gar nicht ein und so kann ich mich auch ein bisschen intellektuell erheben über die Menschen, die sowas machen im Endeffekt. Ne? Also es hat auch sowas von einer gewissen Überheblichkeit, die damit einhergeht. Und von daher ist das, sind das so ein bisschen die Sachen, die hier einwirken über die verschiedenen Arten und Weisen, wie hier Tod präsentiert wird. Das Interessante daran ist, diese ganze Kategorisierung musste ich selbst vornehmen. Und das ist das Interessante, weil wir es hier ja eigentlich zu tun haben mit jemandem, der uns anscheinend irgendwie eine stringente Argumentation zu verschiedenen Aspekten des Todes liefern möchte. Aber das muss ich mir alles selbst zusammensuchen. Das heißt, diese ganzen Situationen, die ich hier jetzt gerade vorgelesen habe, die werden relativ stringent oder nicht instringent sozusagen durcheinander gezeigt. Hier gibt es kein Segment mit, ich zeige euch mal was zum Thema Unfälle. Ich zeige euch mal was zum Thema Tiertötung oder so weiter. Oder ich zeige euch hier mal was zur Ermordung von Menschen. Es gibt natürlich einzelne Momente, in denen sowas zusammengefasst wird, aber eigentlich sind viele dieser Aspekte relativ stark über den Film verteilt, ohne dass eine wirklich stringente Argumentationslogik eigentlich zu sehen ist. Im Gegenteil, ich fand sogar eine Sache sehr interessant, dass dieser Tod als Resultat von Armut, diese nigerianischen Menschen, die dort abgehungert gezeigt werden, die werden zwischen zwei Naturkatastrophen gezeigt. Ne? Also man hat sogar noch so diesen Claim, okay, Armut ist auch ein Teil von Naturkatastrophe, irgendwie ein natürlicher Teil des Lebens, an dem ich jetzt selber als Mensch gar nichts tun kann. Ich kann in der Welt gar nichts verändern. Das ist einfach ein Teil unserer Welt, ohne dass irgendwie eine Möglichkeit besteht, etwas zu verändern. Das sind so Sachen, die vielleicht gar nicht so absichtlich unbedingt in diesen Film reingebracht wurden, aber trotzdem durch diese instringente Struktur hat man das dann da drin halt einfach. Ne? Also im Endeffekt ist das eigentlich eine Struktur, die gar nicht so sehr darauf ausgelegt ist, uns irgendetwas Intellektuelles, irgendeine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod zu liefern, sondern dieses Durcheinander, was man hier eigentlich gezeigt bekommt, führt eigentlich eher dazu, dass man sich nicht intellektuell oder überhaupt damit auseinandersetzt, sondern dass man eigentlich nur ein Affektbild nach dem anderen präsentiert bekommt, an dem man sich dann ergötzen kann. Und das führt eben dazu, dass eigentlich sowas wie eine Auseinandersetzung damit eigentlich gar nicht so richtig stattfinden kann, oder?
Naja, ja. Also zumindest während des Schauens wird es einem damit wirklich schwer gemacht. Ich glaube, der Film, Gesichter des Todes, also diese Pseudodokumentation, macht das vielleicht auch geflissentlich, also nimmt genau das in Kauf, dass eben eine Auseinandersetzung, eine thematische Auseinandersetzung in geschlossenen Sequenzen oder Episoden nicht stattfinden kann, sondern ja, es geht wie gesagt um das Affizieren. Ich glaube, das steht hier einfach im Vordergrund, eben mit dieser Aneinanderreihung und diese eben nicht narrative Logik ohne Spannungsbogen oder beabsichtigte Dramaturgie eben für ja, den Affekt zu nutzen, für den Bildaffekt, für die Konfrontation, damit was mit einem Menschen passieren kann. Die intellektuelle Auseinandersetzung hat man vielleicht, das könnte man jetzt nur unterstellen, hat man mit diesem Werk vielleicht auch gar nicht beabsichtigt, gar nicht vorgab, vielleicht war das gar nicht die Maxime, die man damit teilen wollte, sondern vielleicht war man einfach nur froh, dass man hier Bildmaterial kompilieren kann, weil es so vorher noch über den menschlichen Tod, über das menschliche Sterben noch nicht gezeigt wurde, dass wir das erstmal einfach irgendwie verbreiten wollen, bevor wir anfangen, das irgendwie in den Diskurs einzubetten, den wir jetzt hier philosophisch, medial oder einfach existenziell verhandeln können. Vielleicht bestand da nicht die Absicht, vielleicht bestand da auch nicht die nötigen Mittel oder eben, sage ich mal, ja, die Workforce, das jetzt noch irgendwie zu durchdringen, weil man sich vielleicht auch während der Produktion oder während der Veröffentlichung mit ganz anderen Dingen rumschlagen musste. Deswegen ist das so eine, ja, kleine, schnöde, abseitige Perle geworden. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und da kam ja schon raus, dass, also eigentlich, wenn man den Film jetzt noch nicht gesehen hat und ihr uns bis hierher gefolgt seid, könnte man denken, dass es jetzt wirklich irgendwie ein kredibiles Machwerk ist. Aber du hast das ja schon so schön süffisant gesagt. Ist ja schon eigentlich ein bisschen Bums. So ist er schon irgendwie so ein bisschen Schnulli, den man sich hier anguckt. Wir versuchen ja, das Ganze jetzt natürlich zu dekonstruieren und zu intellektualisieren und darin einfach Themen, Motive und vielleicht Aspekte zu finden, die interessant sind, über die man sprechen kann. Aber dafür sorgen ja, muss man ja ehrlich sagen, wir gerade. Hm. Weil, wie du eben schon sagst, durch diese Aneinanderreihung und durch dieses simple Zeigen und zur Schaustellen in die Abgründe des Menschen hinein. Man versucht da so einen kleinen Bogen zu spannen durch diese Rahmung. Aber das ist, wie gesagt, eher hanebüchen, wenn man sich wirklich respektvoll und überhaupt in diesem, ja, dann doch irgendwie sehr schweren, düsteren und unerschlossenen Thema widmen möchte. Ja. Eben wie solche Videos wie die Ermordung von Charlie Kirk irgendwo rumwabern, ohne Kontext, ohne irgendetwas, haben wir das halt hier. Nun ist es jetzt hier so, natürlich kann hier kein Algorithmus fungieren, hier muss man das nehmen, was kommt. In den sozialen Netzwerken ist es ja bereits so, wenn man jetzt 3-mal Unfälle, Flugzeugabstürze geguckt hätte, wären vielleicht auch 10 andere gekommen und man hätte sich da eben mit beschäftigen können, wie unterscheidet sich das, wie wird das hier dargestellt und so weiter. Hier ist das jetzt eben, wie gesagt, ein bunter Teller. Und man bekommt mal dies, das und jenes. So ist für jeden was dabei. Und ja, man hält die Aufmerksamkeit, glaube ich, hoch. Und durch dieses Hopsen von Setpiece zu Setpiece und Thema zu Thema, ja, schafft man eben, glaube ich, einfach die Kurzweiligkeit. Geht ja auch nicht allzu lange. Ich glaube, 105 Minuten ist insgesamt die ungeschnittene Fassung. Hm. Und verfolgt schon irgendwie eine Eskalationslogik. Man könnte jetzt schon erkennen, okay, erstmal geht es um Tiere oder erstmal geht es um die Zerschneidung, die Öffnung des Menschen, um das Leben zu retten, beispielsweise bei einer Herz-OP. Ja. Dann gehen wir Tieren an die Wäsche, was aber zur menschlichen Ernährung dient.
Ja.
Und dann springen wir jetzt ans Ende, sehen wir einfach bei einem Flugzeugunfall diese völlig sinnlosen, zerquetschten, zertrennten und hochgradig mit Wunden übersäten Körper bei einem Flugzeugabsturz, wo man einfach gar nicht mehr sieht, wofür ist das jetzt da? Das hat jetzt nichts für irgendwie die Ernährung zu tun, das hat jetzt nichts mit einer OP oder mit dem Leben retten oder dem Aufklären eines Mordfalls zu tun und so weiter und so fort oder dem Aufklären einer Krankheit, eines Todeszeitpunkts, was weiß ich, sondern hier geht es jetzt einfach nur noch um den plumpen menschlichen Tod, der passiert, ohne dass die Menschen es in Kauf genommen haben. Die wollten dort in den Urlaub fliegen, sich eine schöne Zeit machen, enden dort irgendwo auf der Straße bei einem abgestürzten Flugzeug als irgendwie zerteilte Kadaver und haben weder Identität noch Gesicht noch irgendeine Form von Leben. Und da agitiert der Film sehr eindimensional, aber auch schon immer wieder gegen eine Art Zivilisierung, Technologisierung des Menschen, wenn es jetzt beispielsweise um Flugzeugabstürze geht, diese fliegenden Särge und so weiter und so fort. Ja, also da versucht man schon sehr vereinfacht und unterkomplex den Zuschauer gegen irgendetwas, was der Mensch halt so macht, vor allem in der westlichen Welt, in Stellung zu bringen.
Mhm. Absolut. Und das passiert alles auf der Bildebene erstmal. Also dass wir hatten es ja schon besprochen, die Bildgestaltung hat keine Ablenkung, sondern es sind diese Gedärme, es sind das Klopfen auf den Kopf des Affen und so, ne? Es sind diese affektivierenden Einstellungen und so weiter. Und das sagt uns erstmal alles, okay, das ist, oder zeigt uns erstmal diese schlimmen Sachen, die unsere Schaulust auf einer gewissen Art und Weise befriedigen. Genauso wie dann auch diese natürlich so Archivaufnahmen wie eben diese verhungernden Kinder und so. Und das fand ich ganz interessant, dass es da eben anscheinend diese Mediengeschichte gibt, weil man kann jetzt sagen, das wurde alles zusammengefügt für diesen Film, aber die Tatsache, dass wir es hier mit Archivaufnahmen, teilweise aus dem Fernsehen auch zu tun haben, zeigt uns ja, dass im Prinzip im Vorfeld schon es diesen Drang gab, diese sensationslüsternden Aufnahmen sozusagen zu produzieren, für ein Publikum im Fernsehen auch schon zum Teil. Ne? Also da hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer zu diese Leichenteile und so gesehen, aber so verhungernde Kinder habe ich in den 2000ern auch bei sowas wie Explosiv, das Magazin oder sowas auf RTL gesehen. Ne? Meine Eltern haben das damals noch relativ viel geschaut und das kam dann so zur Abendbrotzeit und da ist einem der Hunger relativ schnell vergangen, sage ich mal, ne? Wenn man da seinen vollen Teller hatte und so. Und da scheint es also so eine gewisse Mediengeschichte zu geben. Und das hat sich dann natürlich auch in dieser Zeit auch schon so ein bisschen entschuldigend gab es so diese Entschuldigungen dafür auch, ne? Nicht im Sinne von, dass man auf Kritik eingegangen ist und tut uns leid, dass wir das gezeigt haben, sondern dass man eine Entschuldigung gesucht hat, um so etwas zu zeigen. Also das war dann bei diesen Privatfernsehshows zum Beispiel irgendein Spendenmarathon oder sowas, ne? Und da zeigen wir euch mal diese schlimmen Bilder, um das zu verhindern, könnt ihr Geld spenden, sozusagen, ne? Und das, was Ähnliches haben wir hier eben bei Gesichter des Todes auf der Tonebene auch. Ne? Es ist so dieser Anschein einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung und es gibt immer diesen Doktor, der uns sagt, okay, das ist ganz schlimm und so und das hat mich angeekelt in dem Moment, das zu sehen und es ist schon wahnsinnig interessant, wozu der Mensch imstande ist und sowas. Ne? Das ist dann die Form der Auseinandersetzung, die man bekommt. Und eben, das wollte ich eben herausarbeiten mit dieser ganzen Strukturierungsgeschichte und so, die Tatsache, dass es eben eigentlich nicht so durchstrukturiert ist, wie ich es jetzt eben vorgetragen habe, zeigt eben, dass es diese Auseinandersetzung auf der Tonebene eigentlich nicht wirklich gibt, sondern dass es eigentlich diese Aneinanderreihung von verschiedenen Snuff-Einstellungen ist, die dann uns als Publikum in irgendeiner Weise beeindrucken und emotional irgendwie beeinflussen sollen. Ne? Das ist es im Endeffekt. Und das ist im Endeffekt auch der große Unterschied. Habe ich jetzt noch vergessen, kommt natürlich noch die musikalische Gestaltung dazu. Es gibt immer so diese Folk-Songs zwischenzeitlich, ne, die das so ein bisschen kontrastieren, diese schlimmen Sachen, die man da sieht. Zum Beispiel während einer Obduktion oder Operation hat man irgendwie so einen Song, Time Goes By oder sowas, ne, was das dann kontrastiert nochmal im Endeffekt. Ne, und dadurch natürlich auch einen emotionalen Effekt hat, ne, im Endeffekt, ne, also so diese schlimmen Einstellungen und gleichzeitig wird das durch die Musik quasi verharmlost, wenn man so will, da denken wir uns als Publikum natürlich auch, okay, das ist ja schlimm im Endeffekt nochmal, das hat eigentlich eher einen verstärkenden Effekt, als dass es irgendwie diese Wirkung der Bilder abfedert eigentlich, ne. Das heißt, wir haben diese ganzen Snuff-Einstellungen, diese Emotionalisierung und das ist im Endeffekt ja schon ein Unterschied zu Martyr. Weil ich habe auch, es ist schon eine Weile her, dass ich Martyr gesehen habe, aber ich habe Martyr im Endeffekt als einen Film empfunden, der uns als Publikum gar nicht so viele Gewaltbilder hintereinander eigentlich liefert, bei denen wir uns immer wieder umorientieren müssen auf eine Art und Weise und immer wieder umdenken müssen, sondern Martyr hat ja ab einem gewissen Punkt, wenn unsere Protagonistin Gefangene ist und dann gequält wird und ja bis zum kurz vorm Tod gequält werden soll, damit sie eben auf dieser Zwischenebene stattfindet, um dann im Prinzip ihrer Peinigerin sagen zu können, wie das so ist, zu sterben im Endeffekt oder wie so diese andere Seite aussieht. Martyr hat ja dann diese Einstellungen, die relativ lang sind und die auch im Endeffekt uns als Publikum einen Raum zur Meditation eigentlich geben. Ne? Also wir haben dann diese ganz vielen Einstellungen, in denen die Figur ausgepeitscht wird, in der das die Haut vom Körper gerissen wird und so weiter. Das hat aber was sehr Langes, in so einem gleißenden Licht auch und so. Ne? Und das sind so Momente, wo wir als Publikum eigentlich in eine Situation reinkommen, dass wir diese Gewalt in dieser Form gar nicht mehr genießen können, sondern eher drüber reflektieren können, was bedeutet Gewalt eigentlich? Was bedeutet das, dass ich mir das jetzt angucke? Was bedeutet das, dass es diese Faszination für diese Bilder in einer gewissen Weise gibt, die ich ja auch spüre im Endeffekt, ne? Also wir bekommen im Prinzip einen Raum als Publikum zur Verfügung gestellt, in dem wir über all diese Fragen reflektieren können, uns Sachen überlegen können, argumentieren können mit uns selbst eigentlich. Und das bekommen wir durch diese schiere, schnelle Bildfolge hier bei Gesichter des Todes ja im Gegensatz dazu eigentlich gar nicht. Sondern eigentlich müssen wir uns immer umorientieren und immer wieder mit einem neuen Thema beschäftigen, wenn man so will. Das Einzige, was immer wieder gleich bleibt, ist eben, okay, es gibt ein krasses Bild. So, ne? Aber eigentlich gibt es nicht diese Auseinandersetzung damit im Endeffekt, ne? Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied zu so einem doch eher philosophierenden Film wie Martyr dann eigentlich, oder?
Sehe ich absolut ähnlich, ja. Also ich teile den Eindruck, mir kam auch natürlich in den Sinn, dass in Beschäftigung mit dem Tod und in Beschäftigung mit dem Jenseits und wie fühlt sich das Ganze an und wie schafft es der Mensch dort quasi diese Transgression zu beschreiten und vielleicht sogar wieder zurückzukommen, um zu erzählen, wie es sich anfühlt, weil das irgendwie noch so ein Mysterium ist. Da ist Martyr natürlich schon in seiner intellektuellen Qualität weitaus profunder, völlig klar, ist in seiner Wundästhetik singulärer. Wir bleiben hier natürlich bei Figuren. Wir sehen hier nicht irgendwelche Zivilisten oder irgendwelche Dokumente, die aneinandergereiht werden. Wobei, glaube ich, auch in diesem Keller oder in dem Stockwerk über diesem Keller auch wie so eine Galerie ist von irgendwelchen Grenzerfahrungen. Und dort sehen wir zumindest ein Foto von dieser völlig geschändeten, ich glaube, chinesischen, mongolischen Frau, die bei ihrer Hinrichtung noch am Leben ist, schon völlig zerteilt wurde, aber irgendwie gen Himmel schaut und Glück empfindet und so weiter.
Ganz kurz, wir haben dort tatsächlich auch Bilder von schwarzen Kindern, die so ein bisschen die Assoziation zu diesen Fernsehbildern eigentlich legen, also auch zu diesen nigerianischen Kindern, die wir hier sehen. Ne? Also da gibt es auch so eine, da tauchen diese Bilder, die wir medial repräsentiert haben, auch auf sozusagen, ne? Und geben uns fast so einen Clou, um nochmal darüber nachzudenken eigentlich, was wir uns da eigentlich angucken im Fernsehen. Ne? Und dieser Reflexionsraum wird, wie ich beschrieben habe, ja im Nachhinein sozusagen gegeben dann im Endeffekt.
Ja,
ne? Ja, ganz kurz nur dieser Einwurf,
ja. Genau, ja, genau, und diese Hall of Fame, also spätestens das, was da bei Martyrs gezeigt wird, ist natürlich schon so ein Hint, okay, es gibt da auch was vor diesem Film, den du gerade siehst, das sich mit diesem Thema beschäftigt hat, das kommt jetzt irgendwo her, das hat jetzt kein Pascal Logier im Jahre 2008 erfunden, sondern natürlich wird der vielleicht Faces of Death gekannt und gesehen haben und natürlich gab es auch schon vor Faces of Death irgendwelche Versuche, Experimente, die gemacht wurden, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigen. In allen Kulturkreisen oder alle Kulturkreise versuchen natürlich irgendwie damit umzugehen und haben auf eine Art und Weise das gleiche existenzielle Problem. Egal wie zivilisiert sie sind, egal wie ihre Kulturation, ihre Spiritualität, egal unter welchem religiösen Dach sie sich irgendwie vereinen, alle haben irgendwie den Tod als ja eine zentrale Säule in ihrem Denken. Und ja, so eine richtige Antwort hat irgendwie ja niemand. Und auch nicht die Zivilisation, die hochtechnologisiert ist, die rational ist, die völlig kalkuliert handeln und vermeintlich denken und ja, die das Leben wahrscheinlich noch am meisten verlängern und erhalten kann. Genau. Und in die Schiene geht natürlich auf seine Art und Weise Gesichter des Todes, aber auch letztlich Faces of Death. Ich habe jetzt noch einen anderen Bezug gehabt, wenn wir schon mal bei Martyrs sind. Ich gehe jetzt in eine ganz andere Ecke. Ich gehe, glaube ich, ins Jahr 1954. Es hat aber auch was mit dieser Lust zu tun, das Verbotene zu sehen. Und da habe ich natürlich an Das Fenster zum Hof von Hitchcock gedacht, was ja etwas gedämpfter, etwas leichter, etwas spielfilmiger und etwas, naja, gesellschaftlich arrivierter auch diese Schaulust und diese Sensationslust und diesen Voyeurismus thematisiert. Und es gibt unterschiedliche Spielarten, das auszubuchstabieren. Martyrs hat es auf seine philosophische und sehr drastische Art und Weise gemacht. Faces of Death macht es eben ja auf seine eher, ich würde sagen, polemische Art und Weise. Und dann haben wir aber auch ja, so ein Werk wie Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof. Das ist auch wiederum auf seine ja verspielte, fast schon humoristische und vielleicht auch schon in Teilen komödiantische Art und Weise macht.
Absolut, ja. Der zentrale Unterschied ist, glaube ich, dass Das Fenster zum Hof oder Rear Window heißt er im Original, ne? Ja, ein Film über diesen Blick eigentlich ist. Ne? Das heißt, wir sehen nicht nur die Sachen, die unsere Hauptfigur sieht, sondern wir sehen auch, wie unsere Hauptfigur sieht. Ne? Also wir sehen, das wird ja ganz klar deutlich gemacht durch das Fernglas, durch das Fernrohr und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, diesen Blick zu reflektieren und zu reflektieren, dass da eine Person schaut und guckt. Faces of Death macht diese oder hat diese Reflexionsqualität eigentlich nicht, sondern Faces of Death zeigt uns eigentlich Sachen, die wir gucken können. Und eigentlich bräuchten wir vielleicht noch innerhalb dieses Films eine andere Figur, die uns darauf hinweist, dass wir gerade schauen, sozusagen, und dass wir uns daran bereichern, sozusagen, oder diese Schaulust dadurch entwickeln. Ne? Und das ist ja genau das, was sowas wie Martyr durch diese Hall of Fame im Prinzip macht. Und durch diese Einstellung, ich musste auch gerade, ist mir der Gedanke, der Gedanke gekommen, dass wir in Gesichter des Todes ja auch Gesichter des Todes sehen und eben Leichen sehen und eben diese nigerianischen Kinder, wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, einfach sehen. Während wir ja bei Martyr dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so den Blick auf das Gesicht unserer Hauptfigur haben, sodass wir im Prinzip die Emotionen von ihr nur noch auf der tonalen Ebene oder sowas mitbekommen und die Gesichtsausdrücke im Prinzip deuten müssen, interpretieren müssen. Ne? Das hat so ein bisschen diese Qualität von einem Stalker von Andrei Tarkovsky. Es gibt in diesem Film diese sehr lange Fahrt auf der Draisine, wo wir für Minuten lang nur Hinterköpfe sehen und im Prinzip dazu gezwungen werden, hinein zu interpretieren, was diese Gesichter gerade fühlen oder die Figuren gerade fühlen, ne? Was in deren Kopf vorgeht. Ne? Hinterköpfe sind immer Interpretationsflächen. Ne? Das ist ja so ähnlich wie auch zum Beispiel Caspar David Friedrichs Der Wanderer über dem Nebelmeer funktioniert. Ne? Er schaut in diese Entfernung, in dieses Nebelmeer, ja, so heißt es ja im Endeffekt, was eingekreist ist von den Bäumen und so weiter. Und wir müssen interpretieren oder können interpretieren, was in diesem Gesicht vorgeht und so. Ne? Bekommen natürlich irgendwie ein paar Clues durch die Kleidung und so weiter und so fort, wie wir das interpretieren können. Aber auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sowas wie Martyr eigentlich auch. Dieser Film wird zu einem Interpretationsraum, zu einem Reflexionsraum und so. Ne? Und das ist eigentlich das, was diesem Film so eine unfassbare Qualität gibt. Das haben wir hier alles nicht, finde ich, bei Gesichter des Todes. Ne? Das kann man natürlich machen, wenn man so eine gewisse Affinität für Medien, für Medienwissenschaft, keine Ahnung, für Medienphilosophie oder so hat. Und wenn man so einen Film bespricht tatsächlich und über die Wirkung eines solchen Films spricht, wie wir es jetzt gerade tun, aber der geneigte Zuschauer, der Bock darauf hat, sich sowas anzugucken, dem würde ich jetzt unterstellen, das nicht zu machen.
Ja.
So, weißt du? Deswegen hat dieser Film, muss man sich diese Qualitäten dieses Films ein bisschen rausziehen. Und was man ja auch bei sowas wie zum Beispiel diesen Privatfernseheinstellungen und so weiter hat, ist ja diese relativ häufige Stereotypisierung von verschiedenen Kulturen. Ne? Also das gibt es bei den Einstellungen von Nigeria zum Beispiel. Das gibt es auch bei den Einstellungen von diesen Hinrichtungen im Nahen Osten. Das sind exakt solche Bilder, wie wir sie vor 10 Jahren eben repräsentiert bekommen haben, als dieses ganze Islam-Terror-Thema so groß war bei uns. Und diese Verfestigung von Stereotypen ist etwas, was, glaube ich, auch den Mondo-Film oder viele dieser Filme zumindest auszeichnet. Wie würdest du sagen, werden hier in diesem Film diese kulturellen Unterschiede repräsentiert? Gibt es überhaupt so etwas wie eine besonders negative Darstellung von nicht-westlichen Kulturen? Wie würdest du sagen, kann man das vielleicht greifen? Vielleicht auch im Vergleich zu unserer westlichen Kultur, wie sie hier in diesem Film dargestellt wird. Denn wir haben ja hier ein sehr großes Potpourri, kann man sagen.
Ja, es ist, glaube ich, dem gesamten Genre des Exploitation-Films, des Mondo-Films zu eigen, dass die schon nach ethnologischen Unterschieden im Umgang hier beispielsweise mit dem Tod graben und diese darstellen wollen und diese eben kontrastieren wollen. Das Fremde wird nicht nur in Gesichter des Todes, sondern eben auch in Mondokane, beispielsweise 1 und 2, die ja von Jacopetti und Prosperi, glaube ich, beide noch sind. Okay. In Teil 3 bis irgendwann gibt es andere Regisseure. Dort wird eben das Fremde mit dem Exotischen, mit dem Brisanten, mit dem Archaischen und Rituellen verknüpft. Das ist fast schon eine etablierte Trope. Das hat halt so zu sein, wenn das in diesem Medium vorkommen will. Das Fremde wird immer als wild dargestellt, als roh dargestellt, als unzivilisiert dargestellt, auch als grotesk und als eben, ja, letztlich fremd. Der Westen wird hier in Gesichter des Todes aber auch parallel dazu montiert, wenn es beispielsweise um die Beschaffung von tierischen Nahrungsmitteln geht. Ja, also Fleisch, wie produzieren wir Fleisch, wie produzieren die exotischen Völker Fleisch. Da werden als erstes die exotischen Völker gezeigt und man denkt, ach Mensch, jetzt schießen die da diesem einen Rind mit einem Pfeil in die Halsschlagader und das sprudelt da so raus und das sieht alles sehr, also bildwirksam, also sehr drastisch aus. Es kann einem leid tun und man sieht, wie gesagt, viel Blut und das ist ja schon immer erstmal, sage ich mal, ein Affekt, der sich beim geneigten Zuschauer breit macht. Dazu im Kontrast montiert wird aber direkt danach die industrialisierte Tötung der Weißen, der weißen westlichen Menschen, die dann richtige Tötungsmaschinen und Tötungshäuser haben, die abseits der Öffentlichkeit stattfinden, die nicht rituell wahrgenommen werden, wo der ganze Stamm sich ein irgendwie Rind teilt, was ja dann in der Parallele, in der Gegenüberstellung gar nicht so schlimm scheint, sondern da steht einer und da hängen dann irgendwie 20 Schafe und denen wird im Minutentakt oder Sekundentakt die Kehle durchgeschnitten, dann zappeln die da noch so rum und ja, man sieht eigentlich, und das wird, glaube ich, auch im Off dann gesagt, dass der Westen irgendwie das Maß verloren hat im Vergleich zu diesen Naturvölkern, ne, zu diesen naturalistischen Charakter des Schlachtens. Das ist zwar nicht schön, und der Supermarkt im Westen sorgt dann eben durch diese verbotenen und tabuisierten Schlachthofszenen, die man sonst nicht sehen möchte, die man verneint, sorgt dafür, dass es dann aber eigentlich gar nicht mehr so schlimm scheint. Und ich würde fast sagen, dass man versucht, hier eben das Fremde, das Exotische ja fast noch als besser als unsere Zivilisation darzustellen. Und diese Zivilisationskritik, die macht sich auch im Mondo-Film eigentlich immer breit. Ja, also der Westen wird immer irgendwie als die eigentlichen Barbaren und als die eigentlichen Schädlinge und Monster der Welt dargestellt. Das ist beispielsweise auch in Cannibal Holocaust so, als man sieht, dass das Filmteam erstmal ganz normal wirkt, wie halt junge westliche Menschen so wirken, aber dann doch irgendwie ihre Würde und ihre Erziehung und ihre gesamte Kulturation, Wert und Norm verlieren, sobald sie über die Grenze in die, sag ich mal, fremdes Gebiet gehen und dann eben diese indigene Naturvolk aus dem Amazonas dort schänden und quälen und töten. Und da wird eben ja mit diesen einfachen Kontrasten gearbeitet, die ja schon, ich würde sagen, einfach für die Polemik des Moments ausgeschlachtet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich würde schon sagen, dass das thematisiert wird und dass das hier natürlich nicht in irgendeiner Kaskade, die irgendeine Wirkung erzielt, in Gliederung gebracht wird, aber schon, ich würde sagen, in Reichweite dieser Sequenzen aneinandergereiht wird, dass man jetzt sieht, ach, das mit den Pelzrobben und für den Pelz muss das denn wirklich sein und da wird da diesen armen Robben, die werden dort eingepfercht, irgendwie zusammengeklopft und dann auf den Kopf gehauen und so weiter und dann wird ein Massengrab arrangiert, das wenig später natürlich auch mit irgendwie einem Massengrab im Holocaust zusammengebracht werden kann. Und
das ist ganz kurz, das ist ganz witzig, diese Assoziation zum Holocaust hatte ich direkt, ohne dass diese Bilder vom Holocaust später überhaupt kamen. Ich dachte mir direkt, ah, okay, das ist jetzt diese Richtung entsprechend. Ja, das kommt dann später noch, genau, sorry.
Ja, alles gut. Und diese Sinnlosigkeit und diese moralische Absurdität von Tiertötung, da reden wir jetzt nicht mal von Mord am Menschen, sondern nur irgendwelche Pelzrobben, zu denen man gar keinen Bezug hat, aber dann eben doch irgendwie ein Affekt hergestellt wird durch die Musik und eben durch diese wirklich drastische, zusammenhangslose und sinnlose Darstellung, erzeugt halt schon ein tragisches Spektakel, wo der Westen als Zivilisationsmacht gar nicht so gut wegkommt.
Das stimmt, ja. Ich finde, gerade an der Robbentötung oder generell an der Tötung der Tiere merkt man das auch sehr stark, ne? Also es gibt da, man hat immer das Gefühl, bei Völkern, die jetzt nicht irgendwie diesem westlichen Kreis zugehören, hat das immer irgendwie eine Form von Sinn. Sei es Ernährung oder sei es, weil man irgendwie Geld verdienen muss, um man hat da also direkt diese Assoziation, dass es nicht darum geht, irgendwie große Konzerne zu bedienen, sondern es geht irgendwie, man hat vielleicht auch selber so dieses Stereotyp, diesen Stereotyp im Kopf von, es geht irgendwie um die Ernährung der Familie in irgendeiner Weise, ne? Also es hat irgendwie einen bestimmten Sinn. Und bei den westlichen Tötungen, gerade im Bereich dieser Hundewettkämpfe oder wenn es um das Klopfen des Affenkopfes geht oder sowas, steckt da immer so eine gewisse Belustigung noch drin irgendwie, ne? Das ist, oder so ein gewisser Unterhaltungswert, der mit transportiert wird, ne? Also das ist so ein bisschen, es wird auch so ein Bild von so einem abgehobenen, vielleicht auch wohlstandsverwahrlosten Westen irgendwie gezeigt, ne? Auch diese, die Fütterung des Bären zum Beispiel, ne? Das hat was total Naives irgendwie auch, ne? So, oder auch selbst diese Rituale. Wir haben auch Rituale bei diesem brasilianischen Stamm, die man da sieht. Aber dieses Ritual mit dem Fleischessen in Los Angeles, das hat was sehr Wohlstandsverwahrlostes. Das hat irgendwie was von Jugendlichen, die nicht so richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen irgendwie, ne? Das fand ich ganz witzig. Und es gibt in diesen, oder was westliche Kultur und was nicht westliche Kultur in diesem Film angeht, so ein paar Unterschiede dann doch noch, die sich vor allem in so einer Art Fortschrittsideologie irgendwie vielleicht zeigen. Also man hat so bei der Darstellung des brasilianischen Stammes beispielsweise, die sind größtenteils nackt, die haben auch als Waffen so ein paar Blasrohre nur, ne? Also es wirkt alles technologisch sehr unterentwickelt, was im Gegensatz zum Westen gestellt wird, ne? Es gibt diese industrielle Tierverarbeitung, auch generell diese Anfangsszenen von den Ärzten, das hat was sehr Technisches, sehr Technologisches, sehr Kaltes irgendwie, ne? Ich musste auch daran denken bei der Vergasung des einen Insassen. Man hat diese beiden Polizisten, die sehr emotionslos wirken, den dort reinstecken. Man hat dort auch dieses Wohlstandshafte, also dieser eine Polizist mit diesem Schnauzer, der hat dann auch sehr viele Ringe an seinem und Ketten an seinem Körper dann irgendwie oder an seinem Arm und so, ne? Also es hat etwas richtig Abgehobenes Es hat was von einer Tötung, die auch keinen persönlichen Bezug irgendwie zu seinem Opfer hat irgendwie, ne? Es hat was sehr Entkerntes irgendwie von irgendeinem emotionalen Wert in irgendeiner Form, ne? Und das ist, glaube ich, so auch ein Unterschied, der hier gemacht wird, weil das auch etwas Unnötiges im Großen und Ganzen hat, ne? Also allein dieser Prozess dieses Tötens in der Gaskammer mit diesem langen sich hinziehen dieser Person, die dort reingesetzt wird und weiß, es dauert noch so ein bisschen, bis ich jetzt gleich umgebracht werde, aber die diese Gewissheit schon hat, das hat irgendwie was sehr Barbarisches in seiner Form irgendwie, ne? Also man hat das Gefühl, dass es hier schon einen starken technologischen Unterschied zwischen den Kulturen gibt, aber keinen moralischen, der bis dahin geht, dass, wie du schon gesagt hast, dass der Westen sogar noch ein bisschen schlechter wegkommt als andere Kulturen in irgendeiner Form, ne? Also das hat irgendwie was. Es hat auch diese Szene im indischen Restaurant, diese Leute, das Restaurantpersonal, man hat so ein bisschen das Gefühl, die machen das nicht unbedingt, weil sie das wollen, sondern weil der Westen, weil diese Menschen in diesem Anzug mit dieser Designerbrille, dieser eine Typ da noch, weil die das irgendwie cool finden, die Leute im Westen irgendwie jetzt so einen Affen umzubringen, ne? Oder so sich mal spüren wollen. Dieser Typ sagt ja auch, dass er irgendwie so fast einen spirituellen Bezug dann dazu hat, dass er diesen Affen jetzt umgebracht hat. Wobei man an seinem Gesichtsausdruck eigentlich sieht, okay, es hat eher was... Es hat mir eher Spaß gemacht in irgendeiner Form. Irgendwie. Beziehungsweise nicht wirklich Spaß. Es hat ja irgendwie was von, ich will dieses Gefühl mal haben zu töten, aber er guckt ja währenddessen auch weg. Er kann das ja selber kaum ertragen. Es hat so ein bisschen was von Hostel irgendwie auch in dem Moment. Ja. Ne? Also so diese, dass da jemand hergerichtet wird für einen und man kann sich mal so richtig spüren, wenn man diese ganze Tötung so verführt und so. Ne? Also es hat was Abgehobenes, ja.
Ist, glaube ich, eine sehr zentrale Szene, die auch für den Mondo-Film ja schon, finde ich, emblematisch stehen kann. Da hier ja wiederum der Tod als irgendwie touristische Belustigung und Kommerz ausgeschlachtet wird oder sage ich mal, gebraucht wird. Und man tut so irgendwie mit so einer religiösen Tümelei und mit so einer spirituellen, ich nenne es einfach mal, Verblödung und verklittert die eigentliche Tat mit so einer religiösen Borniertheit. Wir erfahren ja jetzt hier andere Kulturen und andere Gebräuche und wollen uns irgendwie mal öffnen und uns irgendwie geistig erweitern. Und man redet sich dort so eine Affinität zum Fremden ein, was aber irgendwie als Mutprobe fungiert und Spektakel der eigenen Selbstherrlichkeit. Wir haben ja mal Krokodilfleisch probiert und ich habe ja mal ein Straußensteak probiert. Das war ja was ganz Besonderes. Und die Kollegen dann im Büro, ach toll, Mensch. Ja,
hat wie Hähnchen geschmeckt. So, ja, hört man dann immer. Ja.
Absolut, ja. Dieser Eindruck wird natürlich schon auch von der Montage provoziert und dieses Setpiece, diese reenactete Szene, als dem Affen da das Ding auf den Kopf gehauen wird, ist natürlich schon gemacht und das soll natürlich genau das bei uns erzeugen, wie salopp gesagt bescheuert die Menschen, wenn sie irgendwie Geld und Langeweile haben, eigentlich sind. Aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir sowas gar nicht vorstellen könnte und nur sowas stattfindet, wenn irgendwie Faces of Death da jetzt irgendwie was zu macht. Zumal es ja auch sowas wie die Jagd gibt zum Beispiel. Es werden ja auch irgendwie Löwen gezeigt, die dann als Trophäe erschossen werden. Und auch da hat man ja schon irgendwie in dieser Jagdsprache, dieser völlig steril und lenkt ja von dem Eigentlichen ab, was man tut. Da spricht man ja nicht vom Blut, sondern vom Schweiß, und man spricht nicht vom Bauch, sondern von der Decke, die irgendwie nicht geöffnet werden muss, sondern man hat so eine Weichmachersprache, die vom eigentlichen Wesentlichen ablenkt und das Ganze so technisiert und prüde darstellt, dass man durchaus drüber sprechen kann, was westliche Menschen irgendwie aus dem Tod oder aus diesem Vorgang des Tötens gemacht haben. Wenn es, wie gesagt, beispielsweise um die Jagd geht, wenn es um Nahrungsmittel geht, wenn es um die Lebensmittelindustrie geht und. Das könnte man sicherlich noch weiterspinnen, und da würde sich jetzt irgendwie eine ethische Debatte dran entspinnen, die man bis ins Jahr 2025 ziehen kann. Ja. Wo dann verschiedene Tierschutzorganisationen und Tierrechtler sich und irgendwelche Aktivisten ganz viel zu sagen und auch an Dokumenten ja auch veröffentlichen. Gibt es ja auch irgendwelche Dokumentationen von irgendwelchen Schlachthöfen und so weiter und so fort. Das ist ja alles auch schon drin. Ja, also das haben wir ja auch alles, und über diese Problematiken kann man auch, wie gesagt, dann eben vortrefflich sprechen, wenn man jetzt irgendwelche neureichen Menschen, Figuren, muss man ja sieht, die dann da so einem Äffchen das Ding auf den Kopf hauen und dann das Hirn essen, um sich irgendwie erlaucht und oder erhellt zu fühlen oder angerufen von einer neuen Instanz an Spiritualität und an Geistlichkeit. Ja.
Ja. Ja. Gesichter des Todes. Ja.
Naja, was machen wir damit?
Ja, also ich für meinen Teil wäre durch damit. Also ich bin im Prinzip schon fertig mit meinen Punkten im Endeffekt. Ja. Also ich habe währenddessen gemerkt, dass ich relativ viele Probleme hatte, das zu strukturieren so für mich, dieses Gespräch, weil der Film selbst mir nicht so wirklich eine Struktur an die Hand gibt. Also ich sag mal so, der Film selbst hat mir nicht so viel Interessantes zu sagen, also das, was er kommunizieren möchte. Es ist natürlich interessant, über sowas wie die Darstellung und so weiter zu sprechen. Und es ist auch interessant, über den Tod an sich zu sprechen, aber der Film selbst gibt mir relativ wenig dahingehend an die Hand. Es ist eher ein Gespräch über das, was solche Filme machen, glaube ich, gewesen, so im Großen und Ganzen. Und wir haben ja Martyr als Referenzpunkt gebracht. Wir haben auch das Fenster zum Hof als Referenzpunkt hier gebracht. Das sind dann die Filme, von denen ich sagen würde, es sind Filme, die das kritisieren, was eigentlich ein Film wie Gesichter des Todes uns einfach zeigt, so, wenn man so will, ne? Also im Prinzip sind das Filme, die das kritisieren, was so ein Film wie Gesichter des Todes uns bietet. Und deswegen, ja, ich fand den Film nicht besonders gut im Endeffekt, muss ich sagen. Es war ein interessantes Gespräch. Ich nehme ihn trotzdem in meine Sammlung auf. Vielen lieben Dank. Einfach nur, um so einen Film mal in der Sammlung zu haben an sich. Mach du doch das Schlusswort.
Nein, sehr gern. Also natürlich überlasse ich dir die Edition wunderbar gern. Es freut mich, wenn den Weg in dein Regal findet. Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich sehe das jetzt natürlich auch nicht irgendwie als großen Wurf an, aber um darüber zu sprechen, um dieses Pseudodokument selbst als Dokument wahrzunehmen, wie mit dem Tod und mit dem Sterben und der menschlichen Zersetzung eben umgegangen wird, hier eben in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, das ist dann schon eben so als Zeitdokument, als Quelle schon ganz interessant. Gibt es heute eben nicht mehr so in der Brisanz und, in der Ausstattung, wie es damals in den 70er, 80ern, auch 60ern der Fall war. Gesichter des Todes kommt da schon ein bisschen spät. Aber ja, ich denke mir, solange es sowas gibt und solange man eben diese filmische Grenzerfahrung sucht, und das tue ich schon, finde ich, im Bereich, wie gesagt, des Horrors, des Schreckens, des Grauens, des Ekels, dem setze ich mich sehr gern aus. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich mag beispielsweise auch Wirbellose, Vogelspinnen zum Beispiel, und Spinntiere, wo andere wiederum Ekel empfinden, hege ich dann immer irgendwie ein Interesse, und vielleicht ist das einfach so ein persönliches Motiv, das ich selbst noch nicht durchstiegen habe, warum mir dann auch solche Filme und Filmdokumente einfach gefallen und warum ich die mir immer mal zu Gemüte führe, auch wenn das jetzt eben in Martyrs oder in das Fenster zum Hof mit einer ganz anderen Qualität auch könnte. Ja, Hat mich gefreut, dass wir drüber gesprochen haben. Ganz große Klasse. Ich habe ein bisschen gezögert. Ich konnte deine Reaktion nicht ganz antizipieren. Bin aber jetzt auch nach dem Gespräch sehr, sehr glücklich, dass wir es getan haben.
Nee, ich finde es auch gut, dass wir über sowas mal gesprochen haben. Und wie du schon gesagt hast, als Zeitdokument ist es auf jeden Fall interessant. Und wir haben jetzt natürlich so ein bisschen positiv darüber gesprochen, dass auch der Westen hier als ein bisschen schlecht dargestellt wird. Aber es ist natürlich auch ein Stereotyp von dem Westen, absolut, muss man sagen, der reproduziert wird. Ne? Von daher ist es vielleicht ganz schön, wenn man sich das mit einer gewissen ja, Aufgeklärtheit aus dem Jahr 2025 auch mit einer gewissen Ironie dann auch mal angucken kann. Und dann macht es vielleicht auch Spaß. Ja. Genau. Gesichter des Todes war das. Wir müssen ankündigen, was wir das nächste Mal gucken. Und das weißt du bereits, weil das bekommt eh jetzt nicht mit. Aber wir nehmen quasi die nächste Folge in ein paar Tagen schon auf, weil wir unbedingt oder ich unbedingt vor Weihnachten noch sowas rausbringen wollte. Eine Episode zu einem Film, der vielleicht eher in diese Weihnachtszeit passt. Das sozusagen. Hätte natürlich auch Gesichter des Todes nehmen können.
Ein Organ.
Was?
Es geht auch um ein Organ.
Es geht auch um ein Organ, das stimmt, richtig. Ja. Wir werden uns nämlich das nächste Mal einen DEFA-Film angucken, also einen Film, der in der DDR entstanden ist. Das kalte Herz aus dem Jahr 1950 von Paul Verhoeven, nicht der Paul Verhoeven, der Robocop, Total Recall und so weiter gemacht hat, sondern ein anderer Paul Verhoeven. Und anders, das kann ich schon mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe gesehen, dass auf dem YouTube-Channel der DEFA-Filmwelt, also praktisch dem YouTube-Channel der DEFA, wo so ein paar alte Filme immer veröffentlicht werden, die früher in der DDR eben entstanden sind, wurde dieser Film vor ein paar Wochen eben veröffentlicht und ist sozusagen frei zugänglich für jeden, der auf YouTube unterwegs ist. Und da dachte ich, das ist doch ein schöner Anlass, diesen Film mal zu besprechen, der mir persönlich sehr viel bedeutet. Ich habe den sehr oft gesehen, als ich ein kleiner Bub war, kann ich schon mal sagen. Und dachte, das ist eine schöne Gelegenheit, mal über das Ding zu sprechen. Wenn ihr ansonsten nicht so viel auf YouTube unterwegs seid, es gibt auch eine Blu-ray, die bei Filmjuwelen im Jahr 2023 erschienen ist. Die könnt ihr euch natürlich auch holen. Tolles Label mit viel Bonusmaterial. Ansonsten schaut euch den Film einfach auf YouTube auf DEFA Filmwelt an. Das kalte Herz von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1950.
Ja, ist was Besonderes. Also kenne ich natürlich auch. Hatte ich, glaube ich, sogar auf Video. Hatten mir meine Eltern damals auf dem Videorekorder aufgenommen. Habe ich ein paar Mal gesehen. Hat mich aber eher immer irritiert, verstört, zurückgelassen. Also ist nicht so das klassische Märchen, was man sich so à la, weiß ich nicht, Aschenputtel, die goldene Gans und das singende, klingende Bäumchen so vorstellt. Ich denke mal, das ist gerade für so ein Gespräch unter Erwachsenen dann doch nochmal eine ganze Ecke gehaltvoller ist, als es ja vielleicht im Kopf eines Vier- oder Fünfjährigen ist. Genau, deswegen, ich freue mich sehr drauf. Ich habe mir tatsächlich, also es müsste im Briefkasten liegen, die DEFA-Edition bestellt von Filmjuwelen. Hatte ich einfach mal Lust drauf, weil es da auch wirklich eine sehr schöne, ja, eine sehr schöne Sammlung gibt, die man sich da irgendwie anschaffen kann, die alle auch schon schön aufgemacht sind, gut aussehen. Und da hole ich mir unter anderem den und dann noch so ein paar Dinger, die ich wirklich als Kind ja oft gesehen habe und gern gesehen habe und mir dann jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch wieder mal gönnen möchte.
Absolut, ja. Also Filmjuwelen kann ich auch sehr empfehlen, so als Label generell. Sind viele schöne Sachen erschienen. Ich habe ja vorhin über Stalker von Andrei Tarkowski gesprochen. Den gibt es auch bei Filmjuwelen tatsächlich. Es gibt diese DVD-Veröffentlichung, die nur die deutsche Tonspur hat. Ist nicht so gut. Es gibt von, ich glaube, Artificial Eye eine Edition von Tarkowski, die aber vergriffen ist. Aber wenn man sich diesen Film zum Beispiel angucken möchte, Stalker, dann Filmjuwelen zum Beispiel.
Auch mal ein Projekt, ja.
Ja. Das wäre auch ein Projekt,
Tarkowski,
das stimmt.
Hatten wir uns noch gar nicht genähert.
Richtig.
Aber ich glaube, Stalker, das ist schon ein Ding. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit als jetzt die paar Tage, die wir vielleicht bis zur nächsten Folge zum Das kalte Herz haben.
Das stimmt, ja. Genau. Aber das machen wir ein andermal. Wie gesagt, das nächste Mal Das kalte Herz. Und damit können wir uns verabschieden und wünschen euch erstmal eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Frohe Weihnachten wünschen wir noch nicht, das machen wir beim nächsten Mal. Und bis bald. Ciao.
Ciao, mach's gut.